Jetzt werde ich mich selbst mal vorstellen. Ich heiße Li Hongzhe. Das wissen schon alle. Ich komme aus dem Nordosten und bin in der Stadt Changchun zu Hause. Ich bin im Nordosten geboren. In diesem Jahr bin ich 43 Jahre alt. Nach dem Neujahr werde ich schon 44. Seit dem Kindesalter habe ich mich mit dem Meister kultiviert. Was ich damals gelernt hatte, gehörte zu den Dingen, die mündlich weitergegeben, gelehrt und nur in Generationen an einzelne Nachfolger weitergegeben werden durften. Vieles davon lässt sich nur an ausgewählte Schüler weitergeben. Sie können nicht verbreitet werden. Aus diesem Grund habe ich diese Dinge sortiert. Und danach, weil sie sortiert sind, sind sie für die allgemeine Verbreitung geeignet worden. Ich habe es Falun Gong genannt. Denn was ich früher gelernt habe, hieß Falun Xiu Zhi Da Fa. Es nannte sich auch Falun Xiu Lian Da Fa. Daher bezeichnen wir es heute als Falun Gong. Auf diesen Kultivierungsweg und auf seine Besonderheiten werde ich nachher gesondert zu sprechen kommen. Nachdem diese Kultivierungsmethode in der Öffentlichkeit verbreitet wurde, haben wir eine sehr starke Resonanz in der Gesellschaft gefunden. Nach dem Motto, der Gesellschaft und den Schülern gegenüber verantwortlich zu sein, haben wir relativ gute Ergebnisse erzielt. Aus diesem Grund ist unsere Entwicklung relativ schnell und die Wirkung relativ groß. Unsere Falun Gong-Schüler können alle auf die Tugend, auf das Xinxing, die geistige Natur, achten und höhere Anforderungen an sich selbst stellen. Das unterscheidet sich vollkommen von anderen Schulen. Sie sind überhaupt nicht das Gleiche, weil wir wirklich den Kultivierungsweg auf hoher Ebene verbreiten. Vorhin habe ich erzählt, was ich gelernt hatte, wurde über Generationen immer an einzelne Nachfolger weitergegeben. Danach muss der Schüler auch. Er praktiziert, gleichsam, wie es an die Öffentlichkeit gebracht ist, haben wir normales Qigong, nämlich die niedrigste Ebene der normalen Kultivierung, das, was zur Krankheitsbeseitigung und Gesundheitserhaltung gehört, quasi den Teil, den wir als Qigong bezeichnen, weit nach hinten zurückgelassen. Wir praktizieren auf einer echten Kultivierungsebene. Bei der echten Kultivierung muss derjenige auf die Tugend, auf die Kultivierung des Xinjing, die geistige Natur, achten. Ansonsten wird das Gong bei ihm nicht wachsen können. Sein Körper wird auch nicht so weit gereinigt, dass er von Krankheiten befreit wird. Aus diesem Grund verlangen wir, dass man auf die Tugend achtet. Dabei wird der Schlüsselpunkt der menschlichen Kultivierung verwiesen. Warum wächst das Gong nicht? Warum ist dein Körper nicht gereinigt worden? Wir haben auf den Kernpunkt verwiesen. Deshalb, bei Kultivierung auf der hohen Ebene. Selbst wenn du dich nicht nach oben kultivieren kannst, wirst du auch viele Prinzipien begreifen, worüber wir uns früher nicht im Klaren waren. Daher werden viele Menschen nach diesem Kurs keine Übeltaten mehr begehen. Zumindest wird er nicht bewusst das tun, was andere Leute mit Absicht verletzen würde. Sicherlich habe ich heute gesagt, dass die Moral der gesamten Gesellschaft stark nach unten rutscht. Daher hat man bei manchen Dingen nicht mehr unterschieden, was gut und was schlecht ist. Was wirklich sehr schlecht ist, wird vielleicht von manchen gelten, für manchen Menschen für gut gehalten, weil es mit der gesamten Menschenwelt bergab geht. Daher hat man kein Messkriterium mehr. Es ist außer Kontrolle geraten. Das war ein kurzer Überblick. Ein kurzer Überblick über mich selbst und Falun Gong. Die Zeit ist sehr begrenzt. Wir haben täglich 2 Stunden Unterricht. Auch wenn es verlängert wird, wird es nicht viel länger sein. Hauptsächlich werde ich unterrichten, weil die wahre Kultivierung, die früher als Kultivierung zum Dao und in unseren buddhistischen Schulen als Kultivierung zum Buddha bezeichnet wurde, im Prinzip eine ernsthafte Sache ist. Das ist dann nicht mehr das, was bei den normalen Qigong-Kursen, wo man lernt, Krankheiten zu heilen oder seine Gesundheit zu erhalten. Das sind 2 verschiedene Sachen. Aus diesem Grund sollen alle strikte Anforderungen an sich stellen und sich nicht mit den normalen Menschen gleichstellen. Wir sollen mindestens jeden Tag pünktlich sein. Wenn du zu spät kommst, störst du die anderen beim Zuhören. Wenn dir das Fa, das kosmische Gesetz und die Prinzipien nicht pünktlich erläutert werden, könntest du dich auf keinen Fall kultivieren. Auch wenn du nur einmal den Unterricht versäumst, so wirst du dich schwer kultivieren können. dann wird es viele Unklarheiten geben, die du nicht verstehen kannst. Dann ist es völlig anders als die normalen Dinge der Krankheitsbeseitigung und Gesundheitsvorsorge. Deshalb hoffe ich, dass alle pünktlich sein werden. Selbstverständlich wird sich niemand während des Unterrichts mit anderen unterhalten. Deshalb werden wir dafür keine spezifischen Anforderungen mehr stellen. Jetzt fangen wir mit dem Unterricht an. Wir werden das Altbekannte nochmal wiederholen. Dadurch, dass viele Anfänger anwesend sind, darf noch nicht so hohes im Unterricht gelehrt werden. Also beginnen wir zuerst mit unseren Kenntnissen über Qigong. Eben habe ich etwas von mir selbst erzählt. Was ich erzählt habe, deutet eigentlich darauf hin, dass ich hier etwas anderes tun werde als die normalen Qigong-Meister. Was die normalen Qigong-Meister tun, ist nichts anderes, als sich zu lernen, Krankheiten zu beseitigen und die Gesundheit zu erhalten. Natürlich gibt es noch manche chaotische, die dir beibringen, bei anderen Krankheiten zu heilen, was dich in der Tat gefährdet. Später werde ich das alles noch erläutern. Mit anderen Worten, ich verbreite den Kultivierungsweg auf hoher Ebene. Das ist es, was ich mache. Wir werden jetzt erst über eine Sache sprechen. Es ist sehr wohl möglich, dass manche der anwesend zwecks der Heilung gekommen sind. Ich sage euch, wie viele anwesende fortgeschrittene Schüler bereits wissen, handelt es hier um ein Seminar, nicht um Krankheitsheilung. Ich werde für niemanden einzelne Krankheiten behandeln. Dies möchten wir einmal klarstellen. Denn wir haben hier ein Seminar. Es ist doch wohl nicht möglich, so viele Menschen einzeln zu behandeln. Wenn ich dich behandle, einen anderen nicht, dann geht es auch nicht. Ich werde noch auf das Heilen von Krankheiten zu sprechen kommen. In Wirklichkeit hängt die Heilung mancher Krankheiten von dir selbst ab. Aus diesen Gründen sollt ihr mich nicht um Krankheitsheilung bitten. Wir verbreiten hier die echte Kultivierung auf hoher Ebene, aber die Körper vieler Menschen sind noch ungereinigt. Sie haben noch Krankheiten. Obwohl du bereits mehrere Jahre Qigong praktiziert hast, hast du das Ziel der Krankheitsbeseitigung und Gesundheitserhaltung nicht erreicht. Egal aus welchen Gründen es war, wenn ich es später erkläre, dann wirst du es begreifen. Allerdings hast du immer noch einen mit Krankheit behafteten Körper. Jedoch bemühen sich noch manche von uns, die anderen zu behandeln. Mit anderen Worten gesagt, du hast kein Gong. Nicht nur, dass dein Körper kein Gong hat, er ist auch noch nicht gereinigt worden. Und was ist nun zu machen? Bei der Unterweisung in den Kultivierungsweg auf hohen Ebenen wird jedoch das Gong, die Kultivierungsenergie, entstehen. Das richtige Gong, das ausgestrahlt wird, ist kein Qi, sondern eine hochenergetische Substanz. Wie wir alle wissen, wie alle in unserem Kultivierungskreis bereits wissen, wenn das richtige Gong ausgestrahlt wird, sieht es mit dem Himmelsauge so aus wie eine Art Licht. Je höher die Ebene ist, desto stärker und dichter scheint das Licht. Es ist dann nicht mehr ein solches Qi. Qi ist gar nichts. Es dient nur zur Körperreinigung. Was nun? Du hast noch nicht praktiziert. Auf einmal soll das Gong bei dir entstehen. Wie soll denn das gehen? In deinem sehr schmutzigen Körper wird das Gong aber nicht entstehen können. So müssen wir ihn für dich reinigen. Wir reden hier nicht von Krankheitsheilung. Aber ich sage euch, ich kann euch helfen, den Körper zu reinigen. Solange du wirklich gekommen bist, um dich zu kultivieren, den Kultivierungsweg zu lernen, und wenn du gekommen bist, um ausschließlich das Falun Gong zu lernen und anderen Unsinn ablegen kannst, können wir dafür sorgen, deinen Körper zu reinigen. Wir haben im ganzen Land viele größere Kurse gegeben. Ich bin durchaus in der Lage, dies zu tun. Ich habe auch Kurse mit noch mehreren Teilnehmern abgehalten. Die Ergebnisse waren alle sehr gut. Aber vorausgesetzt, dass du den Eigensinn ablegen kannst. Manche Leute sind gekommen, um übernatürliche Fähigkeiten zu erwerben. Manche möchten sogar etwas Amüsantes hören. Manche können ihre früheren Dinge noch nicht loslassen. Und wiederum andere wollen geheilt werden. Es sind Menschen mit allen möglichen Gedanken. Manche wollen sie sogar anlegen. Pack die Sachen wieder ein. Nichts wird etwas bringen. Aber natürlich, wie ich doch gesagt habe, dass alle hier sitzen und dass man in diesen Raum eintreten kann, ist nun mal eine Schicksalsverbindung. Wenn du deine Sachen loslassen kannst, wirst du es wahrscheinlich in deinem ganzen Leben nicht bereuen. Wenn du sie aber nicht loslassen kannst, wirst du vielleicht nichts bekommen. Weil die Menschheit in einem Irrgarten lebt, kommt es auf die Frage der Erleuchtung an. In den ersten Tagen werden wir eure Körper reinigen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Aber wir werden niemals einzeln behandeln. Über eure Schwierigkeiten und Schmerzen braucht ihr mir gar nichts zu erzählen. Denn alle Schmerzen, alle Schwierigkeiten, alle Krankheiten sind auf bestimmte schicksalshafte Ursachen zurückzuführen. Meiner Ansicht nach hat all diese schicksalshafte Kausalitäten und kommt nicht ohne Gründe vor. Deshalb kann man auch nicht das, was wir als Karma bezeichnen, beliebig für jemanden abtragen. Aber für einen Kultivierenden kann man das tun. Denn in diesem Universum ist es so, sobald der Gedanke für die Kultivierung bei einem Menschen erscheint, ist sein gütiges Herz in Erscheinung getreten. Früher sagte man, dass seine Buddha-Natur zur Erscheinung gekommen ist. Das ist das Wertvollste an einem Menschen. Sobald ein Mensch diesen Gedanken hat, kann man ihm helfen. Denn er möchte sich kultivieren. Er möchte sich höher entwickeln. Er möchte doch zum Ursprung und zum Wahren zurückkehren. Dann kann man es tun. Aber für einen gewöhnlichen Menschen, der in der Gesellschaft mit anderen um Ruhm und persönliche Vorteile kämpft, ist es absolut nicht erlaubt, deine Krankheiten gründlich zu beseitigen. Du musst dich erheben und du musst ein guter Mensch werden. Aber sicherlich ist die Kultivierung der beste Weg, um sich zu erheben. Eben habe ich das betont. Bevor dein Körper den Zustand des milchweißen Körpers erreicht hat, kann bei dir kein Gung, Kultivierungsenergie, entstehen. Wenn du mit der Qi-Übung, nämlich mit Qigong deinen Körper bereinigen und dich dann nach oben kultivieren willst, könnte das einige Jahre dauern. Gegebenenfalls bleibst du einige Jahrzehnte lang ohne Erfolg. Hingegen kann ich es in unserem Kurs während der ersten 4 Doppelstunden für euch erledigen, deinen Körper zu reinigen. Garantiert kann dein Körper gereinigt werden. Jedoch musst du all deine Sachen ablegen können. Früher haben wir immer betont, dass die Gelähmten und die Schwerkranken nicht in den Kurs aufgenommen werden dürfen. Woran er denkt, ist nur seine Krankheit. Und egal, was du ihm erzählst, er schafft es trotzdem nicht. In seinem Unterbewusstsein geht es nur um seine Krankheit. Wenn es ihm nur um die Krankheitsheilung geht, kannst du nichts mehr machen. Bei anderen Kranken ist es einfacher. Wenn du deine Krankheit ablegen kannst, wenn du wirklich nichts daran denkst und ihnen keine Aufmerksamkeit schenkst, können wir es für dich erledigen und deinen Körper reinigen. Anschließend spreche ich nun über die Kenntnisse von Qigong auf hoher Ebene und erkläre mal, was ist Qigong? Sobald ich über Qigong rede, werden sich viele denken, dass alle Qigong-Meister das Gleiche über das Qigong erzählen. Du redest auch vom Qigong. Aber was ich darüber gehört habe, ist mehr, als du erzählt hast. Das stimmt, aber ich sage dir, das, was du gehört hast, ist nichts anderes als die Dinge zur Krankheitsbeseitigung und Gesundheitsvorsorge. Ganz davon abgesehen, wie die Meridiane laufen, wie die Akupunkturpunkte freigemacht werden können, was für ein großer und kleiner Himmelskreis und so weiter. Sie sind nichts als die Krankheitsbeseitigung und Gesundheitserhaltung. Die wahre Kultivierung bleibt eine Lücke in deinem Kopf. Zurzeit wird es in ganz China von niemandem gelehrt. Ich bin der Einzige, der das macht. Ergebnisse sind vollkommen anders als deine früheren Kenntnisse. Darüber werde ich jetzt sprechen. Beispielsweise erzählen manche Qigong-Meister, dass Qigong in China in der Mitte der Tang-Dynastie einen Höhepunkt erreicht hatte. Damals hat es auch die Kultivierung von Tao in verschiedenen Schulen Gruppen gegeben. Sowohl viele von den buddhistischen Schulen als auch viele von den taoistischen Schulen. Sogar einige andere Religionen aus westlichen Ländern sind nach China eingeführt worden. In den Kultivierungskreisen war es eine sehr lebhafte Zeit gewesen. In der Ming-Dynastie hat es auch Dinge wie Alchemie und Elixierverarbeitung gegeben. Manche sind der Meinung, Qigong habe in unserem Land eine Geschichte von 2500 Jahren gehabt, wie man in Dokumentationen findet. Manche sagen auch, Qigong habe eine Geschichte von 5000 Jahren, etwa so alt wie die chinesische Kultur. Alle wissen, dass wir immer von der 5000 Jahre alten Zivilisation des chinesischen Volkes sprechen. Das heißt, Qigong existiert genauso lange wie die chinesische Kultur. Jedoch zeigen einige archäologische Funde, dass Qigong noch älter ist. Deshalb behaupten manche Qigong-Meister, Qigong habe in China schon eine Geschichte von etwa 7000 Jahren gehabt. Aber egal, welche Meinung du auch vertrittst, es hat die Entwicklung der menschlichen Zivilisation nicht überschritten. Das heißt, es hat die Entwicklung der diesmaligen menschlichen Zivilisation nicht überschritten. Allerdings sage ich euch, Qigong ist überhaupt keine Erfindung unserer heutigen Menschen. Es ist nicht von unserer gegenwärtigen Menschheit geschaffen worden. Es ist eine Art vorgeschichtlicher Kultur. Und zwar eine, die viel länger zurückliegt als die Zivilisation unserer gegenwärtigen Menschheit. Es ist so eine Sache. Ich erkläre noch einmal, was eine vorgeschichtliche Kultur ist. Manche Anwesende verstehen es nicht genau. Manche Intellektuelle verstehen es vielleicht. Was bedeutet eigentlich vorgeschichtliche Kultur? Sagen wir mal so. Mit Beginn der Zivilisation entwickelte die Menschheit ihr vielfältiges Denken. Ebenfalls entstanden Kultur und Schrift. Damit ist die Menschheit in das Zeitalter der Zivilisation eingetreten. Und davon hat man noch zum Zweck der Aufzeichnung Knoten in Schnüre geschlungen. Noch früher lebten die dicht behaarten Menschen in Berghöhlen, hingen Blätter um den Körper und aßen rohes Fleisch. Ein solcher Zustand konnte nicht mehr als Zivilisation bezeichnet werden. Mit anderen Worten, das Qigong ist nach unserer Auffassung älter als die diesmalige Zivilisation der Menschheit. Es ist natürlich auch nicht von den Affenmenschen geschaffen worden. Es ist eine vorgeschichtliche Kultur. Aber wie erklärt sich die vorgeschichtliche Kultur? Sagen wir mal so, im Kreis der Wissenschaft wurde entdeckt und die Wissenschaftler sagen zum Beispiel, dass es zum Beispiel vor der Zivilisation unserer heutigen Menschheit noch eine andere menschliche Zivilisation gegeben hat. Die Zivilisationsgeschichte unserer heutigen Menschheit, zum Beispiel besitzt das chinesische Volk schon eine längere Geschichte mit Zivilisationen von insgesamt 5000 Jahren. Es zählt zu den ältesten Völkern der Welt. Aber es hat auch nur eine Zivilisationsgeschichte von 5000 Jahren. Noch früher gab es noch keine Zivilisation. Aber die Wissenschaftler haben sowohl in China als auch an anderen Orten der Welt einige alte Funde entdeckt, die weit über die Zivilisationsgeschichte unserer heutigen Menschheit hinausgehen. Das sind Überreste und alte Gegenstände menschlicher Zivilisation aus Zeiten vor mehr als 100.000, mehreren 100.000 Jahren, Millionen, 10 Millionen Jahren und sogar noch älteren Zeiten. Wie kann man denn sowas erklären? Solche Sachen sind schon allgemein bekannt und überall entdeckt worden. Sie haben unser heutiges Wissen sozusagen sehr stark erschüttert. Nach der Evolutionstheorie von Darwin haben sich die Menschen von den Affenmenschen zur heutigen zivilisierten Menschheit entwickelt. Ich meine, das ist sehr beschränkt. Hingegen kann ich euch einige konkrete Beispiele nennen. Unsere heutige Erde besteht zum Beispiel aus Kontinenten wie zum Beispiel Europa, Asien, Südamerika, Nordamerika und einige Ozeanen. Die Kontinente werden von den Geologen als einzelne Festlandsblöcke bezeichnet. Alles andere gehört zu den Ozeanen. Seitdem sich die Festlandsblöcke bzw. die Struktur des Erdballs gebildet hatten, haben sie sich im Laufe von mehreren Dutzend Millionen Jahren nicht groß verändert. Welcher Festlandsblock auch immer, er hat sich während mehrerer Dutzend Millionen Jahren nicht verändert. Allerdings wurden an vielen Stellen auf dem Boden der Ozeane einige große Bauwerke gefunden. Sie sind aus Stein, sehr fein gemeißelt, wie Paläste. Solche Sachen sind sehr üblich. Auf dem Boden aller Ozeane wurden sie entdeckt. Das bringt eine Frage mit sich. Wer hatte vor mehreren Dutzend Millionen Jahren, bevor die Festlandsblöcke sich gebildet haben, solche Zivilisationen gegründet? Wie erklärt man so eine Sache? Wir nennen ein weiteres konkretes Beispiel. In den USA hat ein Wissenschaftler in den Gebirgen Kaliforniens einige Trilobit-Fossilien gefunden. Wie die Geologen und Biologen unter uns vielleicht wissen, lebte das Trilobit vor 600 bis 260 Millionen Jahren. Danach starb es aus. Aber auf diesen Trilobit-Fossilien befinden sich auch gleichzeitig Fußabdrücke von Menschen, von denen eine mit Schuhabdruck ist, dessen Streifen sehr deutlich zu erkennen sind. Bei einem anderen erkennt man die Barfußabdrücke eines Kindes ebenfalls sehr deutlich. Das treibt doch Scherze mit unseren Geologen und Historikern. Wie konnten damals schon Menschen existieren, die mit Schuhen darauf treten konnten? Er hatte doch ein bestimmtes Zivilisationsniveau und auch Intelligenz, wenn er Schuhe anhatte. Wie kann man das erklären? Natürlich gibt es viele solcher Beispiele, aber mehr erzählen wir nicht. Jetzt kommen wir zu einem, was noch nicht so lange her ist. Im Museum der Staatlichen Universität von Peru gibt es einen großen Stein mit einer eingeritzten Menschenfigur. Ein großer Stein. Diese Figur zeigt einen bekleideten Menschen mit Hut und Schuhen, der sogar ein Fernrohr in der Hand hat und Himmelskörper beobachtet. Er musste also eine bestimmte astronomische Kenntnis verfügen. Aber mit heutiger Isotopmesstechnik, vielleicht mit Kohlenstoffisotop 14 und entsprechend einer Forschungsmethode, wurde festgestellt, dass diese Figur vor 30.000 Jahren angeritzt wurde. Überlegt mal, wie konnten Menschen vor 30.000 Jahren bekleidet sein? Wie konnten Menschen vor 30.000 Jahren Fernrohre haben? In wissenschaftlichen Kreisen wird heute allgemein die Meinung vertreten, dass das Fernrohr vom Europäer Galileo Galilei erfunden wurde. Wo kam aber jenes Fernrohr vor 30.000 Jahren her? Er beobachtete Himmelskörper. Das heißt, er verfügt über gewisse astronomische Kenntnisse. Wie kann man sowas erklären? Natürlich gibt es viele solche Sachen. Zum Beispiel in Frankreich, in Südafrika, in den Alpen und auch an vielen anderen Orten. Wandmalereien in Berghöhlen und an Felsen gefunden, die alle vor 100.000 Jahren oder vor mehreren 100.000 Jahren eingeritzt wurden. Die eingeritzten Tiere sehen sehr lebendig und naturgetreu aus. Sie sind mit Mineralfarbe bemalt und die Farben verblassen nicht. Manche eingeritzten Menschenfiguren könnten fast von heutigen Künstlern sein. Aber all diese Figuren sind in der Form gekleidet, wie sie Menschen am Anfang dieses Jahrhunderts trugen. Sie sehen beispielsweise so aus wie die Anzüge der Europäer. Allerdings nicht wie die heutigen, sondern mit Strumpfhosen bzw. sehr engen Beinkleidern. Die Figuren haben alle Schuhe an, halten Gehstock und pfeifenförmige Gegenstände in der Hand und tragen Hüte. Überlegt mal, wie konnten die Affen vor mehreren Zehntausend, Hunderttausend, Hunderttausenden von Jahren auf die Kleidung der heutigen Menschheit kommen? Und wer hat das dann eingeritzt? Wir sprechen noch über ein älteres Beispiel. Wie alle wissen, gibt es in Afrika sehr viele rückständige Regionen, die zu den Ländern der Dritten Welt gehören. Die Republik Gabun verfügt über Uranerz. Dieses Uranerz wird in Kernreaktoren verwendet. Das Land selbst kann es aber nicht selbst verhütten. Da Gabun keine Atomkraft produzieren kann, wird das Uranerz in einige entwickelte Länder exportiert. In 1972 hat eine französische Fabrik Uranerz in großer Menge mit Schiffen importiert. Als sie merkten, dass dieses Uranerz bereits angereichert war, wunderten sie sich sehr darüber und schickten ihre Techniker dahin, um uns zu untersuchen. Viele Techniker waren zur Untersuchung dahin gegangen. Die Ergebnisse haben die ganze Welt erschüttert. Auch viele Wissenschaftler waren zur Erforschung dort. Sie haben entdeckt, dass das Uranbergwerk ein sehr großer Kernreaktor war, der im Freien lag und in einer sehr logischen Struktur angeordnet war, die die Technik der heutigen Menschen nicht erreichen kann. Natürlich können die heutigen Menschen keinen so riesigen Kernreaktor entwickeln. Wann wurde er fertig gebaut? Durch Messungen wurde festgestellt, dass er vor 2 Milliarden Jahren fertig gebaut wurde. Das ist eine astronomische Zahl. Er war 500.000 Jahre lang in Betrieb. Es gibt viele ähnliche Beispiele, sehr viele sogar. Zu viel, um alle zu erzählen. All dies erschüttert die heutige Wissenschaft und die Kenntnisse der heutigen Menschen über die Geschichte. Natürlich entwickelt sich die Menschheit immer weiter. Man redet ja von Dialektik, in der nichts für Absolutes gehalten werden darf. Was wir früher gekannt haben, ist nicht unbedingt absolut richtig. Die Menschheit lernt sich selbst auch immer wieder neu kennen. Mit der Entwicklung der Wissenschaft sind die Menschen auch dabei, sich selbst zu entwickeln, zu erneuern und zu vervollkommnen. Das ist selbstverständlich. Eben habe ich kurz erklärt, was vorgeschichtliche Kulturen sind. Die Wissenschaftler nennen sie vorgeschichtliche Kulturen, da sie die Geschichte der heutigen Menschheit überschreiten. Sie sagen auch, dass es nicht nur eine vorgeschichtliche Kultur gegeben hat. Nach ihrer Kenntnis gab es mehrere vorgeschichtliche Kulturen. Ihrer Ansicht nach wurden die menschlichen Zivilisationen nach ihrer Entstehung durch Veränderungen der Natur, sie nennen es Naturveränderungen, wenn beispielsweise ein Himmelskörper gegen einen anderen stößt, wenn Verwüstung durch Menschenhand oder Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Flutkatastrophen vorkommen oder andere Probleme auftauchen. Die Menschheit wurde dadurch vernichtet. Nur wenige überlebten und führten wieder ein primitives Leben. Alle Werkzeuge wurden zerstört. Sie führten ein primitives Leben und vermehrten sich, bis sie wieder in eine Zivilisationsperiode eintraten. Danach, im Laufe ihrer langen geschichtlichen Entwicklung, erlitt die Menschheit wieder fatale Zerstörung und wurde wieder vernichtet. Durch Vermehrung entstand wieder eine neue Menschheit. So entstand die Zivilisation nach solchen unterschiedlichen Zeitperioden. Sicherlich habe ich von den Kenntnissen in den wissenschaftlich-technischen Kreisen gesprochen. Wir reden hier also nicht von etwas Mystischem. Die Kenntnis der heutigen menschlichen Zivilisation hat es schon bis zu diesem Schritt erkannt. In Wirklichkeit sind solche Sachen auch in den Heiligen Schriften zu finden. Sicherlich, worüber ich vorhin gesprochen habe und was ich erwähnt habe, darüber hat Shakyamuni vor 2500 Jahren auch schon mal gesprochen, weil wir doch zu den buddhistischen Schulen gehören. Er sagt zum Beispiel, dass er bereits vor 100 Millionen Jie, ein Jie sind 2 Milliarden Jahre, das Tao durch die Kultivierung erreicht hatte. Er sagt auch, dass sein Meister vor mehreren 100 Millionen Jie das Tao erreicht hatte. Auch von der Existenz der Urbuddhas hat er gesprochen. Das alles sind enorme, große astronomische Zahlen. Wenn das stimmt, was er gesagt hat, in der Geschichte hat es doch tatsächlich einen Shakyamuni gegeben. Wenn er auch die Wahrheit erzählt hat, so entspricht es den Kenntnissen der heutigen Menschen. Deshalb meine ich, andersrum gesagt, ich sage euch, wenn es so wäre, überlegt euch, zu seiner Zeit, als er sich kultivieren wollte, hätte er sich nicht auch mit einer Kultivierungsmethode kultivieren sollen? Wie sollte denn so eine Kultivierungsmethode aussehen? Ich denke, gibt es vielleicht unter den richtigen orthodoxen Schulen, die zurzeit in der Öffentlichkeit verbreitet sind, auch solche Dinge, die zu einer vorgeschichtlichen Zeit überliefert wurden? Wenn er mich fragt, dann sage ich, so viel ist sicher. Zumindest gehört das, was Shakyamuni selbst verbreitet hat, zur vorgeschichtlichen Kultur. Natürlich erschien Shakyamuni in der diesmaligen menschlichen Zivilisation. Aber hat er nicht etwa von der Erleuchtung gesprochen? Durch die Erleuchtung erinnerte er sich an das, was er früher gelernt hatte. Er war damit erleuchtet. Was ist Erleuchtung? Erleuchtung bedeutet, dass er sich daran erinnert hat. Sein Gehirn war damit auf einmal befreit worden. Er verbreitete dann das, was er früher gelernt hatte. So war das. Was ich eben erklärt habe, ist unsere Erkenntnis über die Geschichte und die Herkunft von Qigong. Es ist nämlich keine Erfindung der heutigen Menschen. Zurzeit gibt es manche Leute, die eine Kultivierungsmethode in eine andere Kultivierungsmethode abändern. Sie übernehmen ein bisschen von dieser, ein bisschen von jener und entwerfen damit gewisse Übungen. Ich sage euch, das schadet sowohl den anderen als auch dir selbst. Das richtet bei den Menschen großen Schaden an. Hättest du solche Dinge sabotiert, dann hättest du meiner Ansicht nach auch eine schwere Schuld auf dich geladen. Das ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Denn Qigong ist komplett übernatürlich und ist etwas, das über die Ebene der gewöhnlichen Menschen hinausgeht. Die gewöhnlichen Menschen befinden sich alle auf der gleichen Ebene. Qigong geht über diese Ebene hinaus. Wenn du es als Gymnastik betreibst, kannst du nichts bekommen. Warum hast du Qigong praktiziert, ohne das Gong bekommen zu haben? Das ist der Grund. Wozu dient eigentlich Qigong, wenn es so eine lange Geschichte hat? Hier kann ich euch eine klare Antwort geben. Da wir zu den buddhistischen Schulen gehören, kann ich euch ganz klar sagen, dass unser Qigong zur Kultivierung von Buddha dient. Das taoistische Qigong dient zur Kultivierung von Tao. Um wahre Menschen zu werden. Wenn wir das Wort Buddha erwähnen, werden es manche Menschen vielleicht für Aberglauben halten. Ich sage euch, dass das Wort Buddha keineswegs mit Aberglauben zu tun hat. Man bezeichnet Shakyamuni als Buddha und er existierte wirklich. Stellt euch mal vor, dass jemand im alten China, wo alles rückständig war, übernatürliche Funktionen bekommen hat. Alle wissen, dass Qigong die übernatürlichen Fähigkeiten eines Menschen fördern kann, dass zurzeit 6 Arten von übernatürlichen Funktionen in der Welt anerkannt sind, oder? Natürlich gibt es nicht nur diese 6 Arten. Wenn zum Beispiel jemand da sitzt, ohne seine Hände und Füße zu bewegen, dann kann er etwas tun, was die anderen mit Händen und Füßen nicht schaffen können. Überlegt euch mal, wurden in der alten, ganz rückständigen Zeit solche Menschen nicht als Gottheiten bezeichnet? In Wirklichkeit war er nur ein Mensch, der sich gut kultiviert hat. Deshalb sprechen die taoistischen Schulen vom wahren Menschen. Natürlich, es ist keine einfache Sache, wenn man sich kultiviert. Es ist sehr kompliziert. Außerdem erreicht man nicht nur das, sondern noch sehr, sehr viel. Große Wandlungen werden vollzogen. Deswegen sage ich euch, zu diesem Zweck dient Qigong. Das ist das wahre Ziel des Qigong. Sicherlich wollen wir bei der Kultivierung auf hohem Ebene dieses Ziel erreichen. Aber nicht jeder kann das schaffen. Man sagt ja, wenn ein höherer Mensch das Tao hört, kultiviert er fleißig. Wenn ein mittlerer Mensch das Tao hört, praktiziert er nur ab und zu. Und wenn ein niedriger Mensch das Tao hört, dann lacht er darüber. Unter uns gibt es sicherlich keinen niedrigen Menschen. Ein niedriger Mensch würde gar nicht hierher kommen. Aber manche Leute sind vielleicht sogenannte mittlere Menschen. Die kommen hier zum Lernen, wenn er sieht, dass alle anderen lernen. Sobald er auf der Arbeit viel zu tun hat, hört er auf. Wie gesagt, er macht ab und zu mit. Es ist ihm egal, ob er das lernt oder nicht. Diese gehören zu den mittleren Menschen. Solche Menschen können nur sehr, sehr schwer das Ziel erreichen. Nur ein höherer Mensch, der sich mit Fleiß kultiviert, kann Hoffnung haben. Sie praktizieren mit Fleiß und Mühe. Ich meine, im Qigong ist die Qi-Übung lediglich etwas auf der niedrigsten Ebene. Sein wahrer Kultivierungsteil liegt dem, was ich eben gesagt habe. Aus diesem Grund, wenn nur der Teil auf der niedrigsten Ebene zum Zwecke der Körperreinigung benutzt wird, weist er bereits wunderbare Wirkung auf und erzielt eine unvorstellbare Wirkung. Aber wenn so etwas im Allgemeinen erreicht werden soll, wie zum Beispiel manche Leute haben seine wahre Essenz nicht begriffen und das Fa nicht erhalten. Sie wollen es nur als Gymnastik betreiben. Sie wissen zwar, dass das Qigong ist, machen es aber trotzdem wie Gymnastik. Er zügelt seine Gedanken und sein Herz nicht. Er verhält sich nur wie ein gewöhnlicher Mensch. Während der Übung hat er vielleicht an nichts gedacht. Sobald er aber vom Übungsort weggeht, kämpft er unter den normalen Menschen und in der Gesellschaft um Ruhm und persönliche Vorteile und setzt alles dafür ein. Er kann nichts an ihm verändern. Das ist nur eine Gymnastikübung. So wird er nie die Wirkung erzielen können. Und nun, warum nennt man diese Sache eigentlich jetzt Qigong? Eigentlich habe ich bereits erklärt, dass es überhaupt kein Qigong ist, sondern Kultivierung. Nur die Kultivierungsmethoden und die Ausdrücke der verschiedenen Kultivierungsschulen sind unterschiedlich. Das ist eben Kultivierung. Das Wort Qigong ist eigentlich in diesen Jahren entstanden. Zu dieser Zeit konnten es die Menschen, die durch die linksextremistischen Gedanken sehr stark beeinflusst waren, schwer akzeptieren. Wenn es auf einmal in der Öffentlichkeit verbreitet worden wäre, würden es die Menschen schwer verstehen. Ihm wäre vielleicht leicht eine Etikette angehängt worden. So haben sich viele Qigong-Meister einen solchen Namen ausgedacht. Und es wurde als Qigong bezeichnet. Dieser Name passte zur Ideologie der heutigen Menschen. Qigong, dieses Wort, wird nicht so leicht abgestempelt. In der Mitte und am Ende der Kulturrevolution erreichte Qigong bereits seinen Höhepunkt. Hätte damals jemand den ursprünglichen Namen von Qigong bekannt gegeben, da wäre was los gewesen. Kaum hättest du es verbreitet, wärst du wohl bereits kritisiert und bekämpft worden. Diejenigen, die Kulturrevolution miterlebt haben, kennen dies. Ihnen wird ein Schauder über den Rücken laufen, wenn Sie nur an diese Zeit zurückblicken. Damals war es wirklich so. Es war ganz schön heftig. Wenn du es nicht glaubst, ich kann auch die ursprünglichen Namen von Qigong mal nennen. Zum Beispiel dieses große Weg zur Kultivierung zum Buddha, großer Weg zur Kultivierung zum Dao, Jingang Chan, Ahad Weg, neunfache Alchemie und ähnliches. Damals wäre es wirklich nicht gegangen, wenn du so einen Namen genannt hättest. Deshalb nannte man es Qigong. Später hat man all die ursprünglichen Namen abgekürzt. Es hieß dann dieses oder jedes Gong. So wird es genannt. In der Tat ist das Qigong, das heute in der Gesellschaft verbreitet ist, das, was auf der niedrigsten Ebene der wahren Kultivierung ist. So können wir das verstehen. Es ist der Teil der Körperreinigung. Deswegen ist das Qi überhaupt nichts. Ihr wisst, dass in den taoistischen Schulen redet man von der Tian-Zerstellung, Konzentration des Gedankens auf das Elixierfeld, Konzentration auf einen Punkt, Beobachtung und Vorstellung und so weiter. Der Zweck liegt darin, das Qi aus dem Kosmos zu sammeln. Man redet auch vom Ableiten von unten und oben. In den buddhistischen Schulen redet man vom Qi mit Händen schöpfen und in den Scheitel gießen. Was ist der Zweck davon? Nachdem das frische Qi aus dem Kosmos in den Körper reingeleitet ist und durchfließt, wird das kranke, schwarze, unnütze Qi aus deinem Körper abgeleitet und dein Körper wird gereinigt. Das ist der Zweck. Wenn du allerdings das Fa nicht erhältst, kannst du nur die oberflächlichen Dinge ableiten, aber die richtige Karma-Masse mit einer großen Dichte kannst du nicht ableiten. Die Wirkung lässt sich dann erst erzielen, wenn du wirklich in deinem Wesen änderst. Wenn du dich wirklich in deinem Wesen änderst. Das sind unsere Kenntnisse über Qigong. Was wir heute verbreiten, geht weit, weit, weit über das normale Qigong hinaus. Bei uns handelt es sich um die wirkliche Kultivierung. Deswegen stellen wir auch hohe Anforderungen an euch. Natürlich gibt es so etwas nicht nur in unserem Land. Wenn es schon mal etwas für die Kultivierung gibt, gibt es die Sache überall auf der Welt. Nur in anderen Regionen wird es nur vertraulich, einzeln oder mündlich weitergegeben. In unserem Land erschienen sie in Form von Qigong. Freilich, natürlich, langjährig Qigong gelernt haben, haben sie sich nie in aller Ruhe Gedanken darüber gemacht, warum das Qigong gerade zu der heutigen Zeit und früher noch nie erschien. Sicherlich ist das auch kein Zufall. Jetzt kommen wir auf den wesentlichen Punkt. Warum haben viele Leute trotz langfristigem Praktizieren kein Gong, keine Kultivierungsenergie bekommen? Wir erklären nun diese Frage. Viele Menschen haben trotz langfristigem Praktizieren kein Gong bekommen. Nicht nur kein Gong bekommen, sondern ihre Körper sind auch noch nicht von Krankheiten befreit. Dennoch lassen sie sich unbewusst von den anderen täuschen und bemühen sich, selbst Kranke zu behandeln. Nach der Behandlung kehren sie nach Hause zurück und fühlen sich ganz schlecht. Wir erklären jetzt diese Frage. Dafür gibt es zwei Gründe. Warum das Gong nicht wächst, dafür gibt es zwei Gründe. Viele Menschen haben deswegen mit Qigong begonnen, weil sie an Krankheiten litten. Das betrifft viele. Durch das Praktizieren fühlte er sich wohl und merkte, dass das noch nicht alles vom Qigong war, dass man sich damit noch weiter auf eine höhere Ebene entwickeln kann. Aber was da oben ist, vermittelte keiner mehr. So konnte er es auch nicht erfahren. Weder mit den Danjing, Schriften über die Elixierbildung, noch mit Dao Zhang, Schrift über den Schatz des Dao, kann man sich kultivieren. Sie erklären nur einige Theorien und vermitteln die Sachen nur am Rande. Die wesentlichen Sachen wurden von niemandem erläutert. Heute wollen wir sie gründlich enthüllen. Es gibt zwei Gründe, dass das Gong nicht wächst. Ein Grund ist, dass man keine Kenntnisse vom Fa auf höherer Ebene hat. Man kann sich nicht kultivieren. Was bedeutet das? Wenn du die Lehrbücher der Grundschule benutzt und mit den Lehrbüchern der Grundschule zur Universität gehst, bleibst du immer noch ein Grundschüler. Das bedeutet, du praktizierst mit den Methoden vom Qigong, das heutzutage in der Gesellschaft verbreitet wird, um dich nach oben zu kommen. Das ist überhaupt nichts. Das kann dich nie bei der Kultivierung auf hoher Ebene anleiten. Mancher hat vielleicht viele Arten Qigong gelernt, dieses und jenes. Jedenfalls hat er zu viel gelernt. Er besitzt sogar noch mehr Kenntnisse als normale Qigong-Meister. Ein Qigong-Meister lehrt nur die Dinge seiner eigenen Kultivierungsschule, während er alle möglichen Schulen kennt. Er will sogar nicht mehr zuhören, wenn der Qigong-Meister da oben redet. Du weißt wirklich sehr viel, aber das ist überhaupt nichts. Warum ist das nichts? Es gleicht einem von mir erklärten Beispiel mit Grundschulbüchern. Wenn du alle Grundschulbücher Großbritanniens, der USA, Japans, Chinas und aus Russland gelernt hast, bleibst du immer noch ein Grundschüler. Nicht wahr? Ohne Anleitung durch das Fa, das Gebot auf hohen Ebenen, kannst du dich auf keinen Fall nach oben kultivieren. Solche Sachen durften früher nicht aufgezeichnet niedergeschrieben werden. Sicherlich befinden wir uns in einer besonderen historischen Zeit, wie ihr wisst, egal ob von der Endzeit des Dharma oder von der letzten Zier gesprochen wird. Darüber werden wir doch nicht reden. Aber ich sage euch es nur. Es ist jedenfalls eine besondere historische Zeit. Wir haben es heute verbreitet, weil es zurzeit schon kein Fa mehr gibt. Wenn die Menschen dieses nicht mehr besitzen, dann kann man sagen, dass sie in Hinsicht auf die menschlichen Normen, auf die moralischen Normen und die geistige Zivilisation außer Kontrolle geraten ist. Man kann hemmungslos böse Dinge tun, ohne dabei Rücksicht auf irgendetwas zu nehmen. Die Endzeit des Dharmas bedeutet nicht, dass das Dharma von Shakyamuni heutzutage nicht mehr gilt. Tatsächlich ist gemeint, dass die Menschheit in dieser Zeit keinerlei innere Richtlinie mehr hat, um sich selbst in die Grenzen zu setzen. Egal, wie vielfältig Gesetze sind und wie viele Vorschriften und Verordnungen es gibt, wenn er Böses machen will, wird er Böses machen, weil du ihn nicht mehr siehst. Es kommt nicht vom Herzen, das nicht zu tun. Wenn sich alle Menschen mittels moralischer Maßstäbe beherrschen könnten und ihnen bewusst wird, dass es Böses ist, was man nicht tun soll, so glaube ich, wird die menschliche Moral automatisch wieder steigen. Deshalb muss Wert auf Tugend gelegt werden, wenn man einen Kultivierungsweg auf hohen Ebenen verbreitet. Bei uns heißt es, dass man auf die Kultivierung des Xinjing, der geistigen Natur, achtet. Sozusagen, das ist der zweite Grund, warum das Gong nicht wächst. Ohne auf die Kultivierung des Xinjing Wert zu legen, kann man die eigene Ebene nicht erhöhen. Das sind die zwei wesentlichen Gründe. In diesem Kurs kann ich dir die Prinzipien und das Fa zur Kultivierung auf hohen Ebenen gründlich erklären. Mein täglicher Unterricht ist sehr lang, fast anderthalb Stunden. Für die Übung ist nur eine halbe Stunde vorgesehen, da die Bewegungen ganz einfach sind. Das Dafa, das große Gebot, ist am einfachsten und leichtesten. Komplizierte Bewegungen müssen nicht unbedingt gut sein. Nachher werde ich das noch erklären. Ein weiterer Grund dafür, dass das Gong nicht wächst, ist, was ich eben erklärt habe, ohne Wert auf die Kultivierung des Xinxing zu legen, kann man sich nicht nach oben kultivieren. Manche fragen vielleicht, ob man Wert auf der oder Xinxing legt, was hat das mit unserer Kultivierungsenergie zu tun? Sind doch was Materielles. Aber was du erzählst, ist das nicht alles etwas Geistiges? Wie kann man diese beiden Sachen verbinden? Er glaubt es nicht so richtig dran. Deshalb achten manche Menschen nicht auf der Tugend. Ich sage dir, dieses Universum hat eine Eigenschaft. Was für eine? Sie ist sehr komplex. Man kann sie mit drei Worten zusammenfassen, wenn man sie zusammenfassen. Dann heißen sie Zhen, Wahrhaftigkeit, Shan, Barmherzigkeit und Zhen, Nachsicht. Alle Dinge im Universum können sich nicht diesen drei Worten entziehen. Sie sind nämlich auch der einzige Maßstab, um zu unterscheiden, ob ein Mensch gut oder schlecht ist. Obwohl die menschliche Moral schnell abrutscht und ob es die Menschen heute für gut halten, nach Geld zu streben, entspricht dies aber nicht unbedingt den Eigenschaften des Universums. Während Menschen andere verletzen und nach persönlichen Vorteilen streben, denken sie, es sei selbstverständlich. Manche Leute leben sogar nach dem Motto, wenn man nichts für sich selbst tut, wird man vom Himmel und von der Erde vernichtet. Aber ich sage euch, das ist keine Eigenschaft des Universums, sondern es verstößt gegen diese Eigenschaft. Deshalb sagt man, dass die Menschheit schon zu einem sehr gefährlichen Zustand abgerutscht ist. Der einzige Maßstab zur Unterscheidung von guten und schlechten Menschen ist die Eigenschaft des Universums. Dort verändert sie sich nicht, egal wie weit die Menschheit abrutscht. Sie ist nur selber abgerutscht. Deshalb kann man feststellen, dass die Menschheit abgerutscht ist. Manche sagen, ich bin nicht schlecht, ich bin ein guter Mensch. Unter den gewöhnlichen Menschen verhalte ich mich nicht schlecht. Ich bin besser als die anderen. Aber ich sage dir, du bist noch sehr, sehr weit weg. Warum? Weil du dich selbst mit dem bereits verfallenen moralischen Maßstab beurteilst. Du bist unter den gewöhnlichen Menschen und beurteilst dich mit einem solchen Maßstab. Das ist noch sehr weit weg. Weit entfernt von dem Maßstab eines Tao kultivieren und der Eigenschaft des Universums. Zum Beispiel Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht. In der Tat, in den taoistischen Schulen legt man bei der wahren Kultivierung besonderen Wert auf Wahrhaftigkeit. Barmherzigkeit wird natürlich auch beachtet, nur weniger. Deshalb sagt man, dass die taoistischen Meister sehr hartherzig sind, aber hartherzig ist nicht unbedingt schlecht gemeint. Aber auf Nachsicht wird geachtet, der Schwerpunkt der Kultivierung liegt nur in der Wahrhaftigkeit. Deswegen sprechen sie davon, die Wahrheit zu sagen, ein wahrer Mensch zu sein, die Wahrhaftigkeit zu kultivieren, sich selbst zu vervollkommnen und zum Ursprung und zum Wahren zurückzukehren. Und schließlich kultiviert man sich zum wahren Menschen. All diesem liegt die Kultivierung der Wahrhaftigkeit zugrunde. In den buddhistischen Schulen kultiviert man Shan, Barmherzigkeit von Chen Chan Zhen. Es werden auch Wahrhaftigkeit und Nachsicht kultiviert. Nur der Schwerpunkt liegt auf Shan. Man kultiviert Shan, sodass die große Barmherzigkeit entstehen wird. Aus Gutherzigkeit findet man, dass alle Lebewesen leiden. Wenn die Barmherzigkeit entstanden ist, kann er alle Lebewesen erlösen. Eben habe ich gesagt, die Eigenschaften des Universums, Zhen, Shan, Zhen, sind sehr komplex. Aber in den Mikroteilen aller Substanzen unseres Universums ist diese Eigenschaft enthalten. Diese Eigenschaft von Zhen Chan Zhen befindet sich in den winzigsten Teilchen der Luft, in der Erde, Stein, Holz, Eisen, in sämtlichen Substanzen des Universums. Auf der Ebene der gewöhnlichen Menschen, wo alle gleich sind, kann man ihre Existenz nicht spüren. Aber als ein Kultivierender, wenn du bei der Kultivierung nicht auf die Xinxing achtest, wirst du ihre Einschränkungskraft spüren. Sie lässt sich doch nicht nach oben steigen. Wenn du deine Xinxing nicht erhöhst, wirst du dich einschränken. Zum Beispiel, wenn du eine fest verschlossene Flasche voller Schmutz ins Wasser wirfst, wird sie nach unten bis zum Boden sinken. Wenn du diesen Schmutz nicht ausschüttest, kann sie nicht nach oben steigen. Ein bisschen ausgeschüttet, ein bisschen gestiegen. Wenn du den ganzen Schmutz ausgeschüttet und die Flasche wieder verschlossen hast, dann wird sie, egal wie stark du sie unter Wasser drückst, nicht sinken. So ist dieses Prinzip. Wir haben das aus einem Blickwinkel erklärt. Andersrum, nun erklären wir es aus einem anderen. Hast du nicht gemeint, Geist könne nicht mit Materie verbunden werden? Ich sage dir, in Theoretikerkreisen wird schon immer debattiert, ob die Materie oder der Geist an der ersten Stelle stehen. Man debattiert immer über diese Frage. Aber ich sage euch, beides ist ein und dasselbe. Warum sagen wir, dass sie ein und dasselbe sind? Du hast sie immer nur getrennt betrachtet. Ich nenne euch ein einfaches Beispiel. Die heutigen Wissenschaftler haben bereits erkannt, dass der Gedanke unseres menschlichen Gehirns eine Art materielle Existenz ist. Du gibst zu, dass er Materie ist. Ist er nicht aus dem Geist des Menschen ausgesendet worden? Ist er nicht etwas Geistiges? Sind sie nicht ein und dasselbe? Nicht wahr? Du hast die Dinge immer nur getrennt betrachtet. Dieses Prinzip möchte ich klar machen. Wie ich eben erklärt habe, während Materie existiert, hat sie gleichzeitig die Eigenschaften von Jen Chandan. Sie ist im gewissen Sinne der Geist des Universums, also die Eigenschaft des Universums. Früher haben Erleuchtete gesagt, was ist das Dharma? Und was ist das Buddha-Gebot? Was ist eigentlich das Buddha-Gebot? Das Vorfa, das sich nicht aus der Sicht einer eigenen Kultivierungsschule erläutern. Es geht über deinen Umfang hinaus. Es ist etwas Umfassendes. Du bist nur ein Teil dieses Buddha-Gebots. Nur ein Teil. Kannst du denn das Vorfa genau erklären, wenn du vom Vorfa redest? Deshalb, wenn du nur im Buddhismus oder in einer Religion erklärst, was das Buddha-Gebot ist, kannst du es überhaupt nicht erklären. Was ist nun das Vorfa? Nur die Eigenschaft des Universums ist erst das Vorfa. Die unterschiedlichen Eigenschaften von Jen Chandan haben unterschiedliche Erscheinungsformen auf unterschiedlichen Ebenen. Auf verschiedenen Ebenen existieren verschiedene Eigenschaften. Auf der Ebene der gewöhnlichen Menschen haben sie deshalb auch ihre Erscheinungsform unter den gewöhnlichen Menschen. Ihr wisst zum Beispiel, es gibt Geschichtsbücher in der buddhistischen Religion, die davon erzählen, manche Leute seien, sie seien während der Meditation im Lotussitz in die Sukhavati-Welt gegangen und er habe die Form von manchen Dingen gesehen. Er habe gesehen, wie eine Geschichte vom Himmel aussah. Jemand hat auch gesagt, die buddhistischen Schriften im Himmel unterscheiden sich von denen auf der Erde in jedem Zeichen. Auch die Bedeutungen sind anders. Woher kommt es? Bei derselben Vajrasutra unterscheiden sich sowohl die Worte, die Zeichen, als auch die Bedeutung. Wie kommt denn sowas? In Wirklichkeit gibt es auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Gebote. Auf unterschiedlichen Ebenen hat das Fahr unterschiedliche Erscheinungsformen. Es ist ein und dasselbe Fahr, das sich auf unterschiedlichen Ebenen ändert. Das sind die Erscheinungsformen der kosmischen Eigenschaften auf unterschiedlichen Ebenen. Darauf werde ich später noch näher eingehen. Da wir heute über das Fahr gesprochen haben, kann ich hier bei dieser Gelegenheit noch eins erwähnen. Manche Anwesende können buddhistische Laienbrüder in Tempeln gewesen sein und die Zen-Schule gelernt haben. Nach der Auffassung der Zen-Schule gäbe es kein Fahr. Sie glauben, dass es kein Dharma gibt. Nur, dass über das Dharma nichts zu sagen ist. Von was für einem Fahr soll denn die Rede sein? Als ich in Dalian einen Kurs hielt und den Kultivierungsweg verbreitete, reichte mir jemand einen Zettel. Er fragte, wozu die Erklärung des Dharmas? Wozu gibt es das Dharma? Sowas fragte er. Die Gründung der Zen-Schule war in der Geschichte und in den buddhistischen Religionen schon immer von allen umstritten gewesen. Es war immer umstritten. Erst in der Gegenwart, besonders nach der Kulturrevolution, haben die Menschen diese Sachen alle leichter genommen, beziehungsweise sogar alles durcheinandergebracht. In der buddhistischen Religion war man immer der Meinung, dass die Zen-Schule in das Büffelhorn eingegangen ist. Bodhidharma hat selber gesagt, seine Lehre könne nur über 6 Generationen weitergegeben werden. Das heißt, bis zum Meister der 6. Generation, Huineng, wurde das Ende des Büffelhorns erreicht. Es gab nichts mehr, um weiterzukriechen. Deshalb wurde behauptet, dass es kein Dharma mehr gibt. Das bedeutet aber nur, dass es in seiner Schule kein Dharma mehr gibt und darum nichts mehr zu erläutern ist. Die Begründung der Zen-Schule basiert auf 2 Sätzen, die Shakyamuni gesagt hatte. Zum einen hat Shakyamuni gesagt, es gibt kein festes Dharma. Zum anderen hatte Shakyamuni in seinen späteren Jahren kurz vor seinem Nirvana gemeint, ich habe in meinem ganzen Leben nichts vom Fahr erklärt. Deswegen behauptet man in der Zen-Schule, dass es kein Dharma gibt. Bodhidharma kam damals aus dem Westen ohne ein einziges Wort. Es soll kein Dharma mehr geben. Aber ich sage euch, die Bedeutung war ganz anders. Auch Bodhidharma hat die Ebene von Shakyamuni nicht erreicht. So konnte er die Ebene, wo sich Shakyamuni befand, die Gesinnung des Großen erleuchten und was seine Worte in Wirklichkeit bedeuteten, überhaupt nicht begreifen. In Wirklichkeit hatte Shakyamuni mit den Worten, es gibt kein festes Dharma gemeint, dass es auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Gebote gibt. Das Gebot einer einzelnen Ebene darf nicht für das absolute Gebot gehalten werden, aber das Gebot hat auf der jeweiligen Ebene eine Anleitungsfunktion. Es hat Anleitungsfunktion für Kultivierende, deshalb stellt es an die Lebewesen auf der jeweiligen Ebene Anforderungen und entsprechende Regeln. So war es gewesen. In seinen späteren Jahren sagte Shakyamuni, ich habe in meinem ganzen Leben nichts vom Pfarr erklärt. In seinem Leben war Shakyamuni nicht sofort zur Erleuchtung gekommen und hatte nicht sofort die Ebene des Tathagatas erreicht. Als er zur Erleuchtung kam, war seine Ebene noch nicht sehr hoch. In den 49 Jahren, in denen er das Pfarr verbreitete, erhöhte und kultivierte er sich ständig, bis er zuletzt die Ebene des Tathagata erreichte. Seine Ebene erhöhte sich kontinuierlich. Er stieg Ebene für Ebene nach oben. Deshalb bemerkte er das Problem, dass das Fahr, das er vor einigen Jahren erklärt hatte, nach der späteren Beurteilung alles falsch war. Er wunderte sich selbst auch darüber. Wie ist denn das passiert? Später, als er sich weiter erhöhte, blickte er zurück auf das Fahr, das er eben erklärt hat und stellte fest, dass es wieder falsch war. Mit anderen Worten, je höher man ist, desto näher ist man an der Wahrheit von Jen Shan Ren. Je näher man der Wahrheit von Chen Shan Zhen ist, desto näher ist man dem Wesen der kosmischen Eigenschaft. So wird es immer richtiger. Aber je weiter man von da unten geht, desto weiter entfernt man sich von den kosmischen Eigenschaften. Die Anforderungen an ihn sind auch nicht so dementsprechend nicht so hoch. So etwas gibt es. Denn dieses Universum ist unendlich groß. Shakyamuni hat in seinen späteren Jahren weder die äußere Grenze des Universums noch den winzigsten Ursprung der Materie erblickt. So sagt er auch. Nach außen grenzenlos groß und nach innen grenzenlos klein. Wie alle wissen, betrachten die heutige Physik hat die Materie so, dass Moleküle, Atome, Elektronen, Neutronen, bis Quarks und Neutrinos die untersten Formen der Materie sind. Das sind die Erkenntnisse der heutigen Wissenschaft. Aber ich sage dir, sie sind noch weit entfernt zu den ursprünglichen Teilchen der Substanzen, mehr als 10.000 Meilen weit. Später werde ich dies noch eingehender erläutern. Hier wollen wir nur sagen, auch in seinen späteren Jahren hat Shakyamuni das endgültige Prinzip des Universums nicht erblickt. Deshalb sagte er, ich habe in meinem ganzen Leben kein Fahr erklärt. Er hat es gut gemeint. Er wusste, unter den Nachkommen werden ihn manche übersteigen. Aus diesem Grund hat er gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben kein Fahr erklärt. Er meinte, dass du die von ihm gelehrten Sachen nicht als das Fahr, das absolute Fahr ansehen sollst. Du sollst sie nicht als das absolute Pfad des Universums ansehen. Ansonsten würdest du sein Dharma begrenzt. In der Tat ist es auch heute so. Im Kreis der Wissenschaft haben viele große Wissenschaftler spezielle Leistungen erbracht, aber zugleich haben sie auch vieles definiert. Solche Definitionen wurden von manchen Leuten, die starr an überlieferten Vorstellungen festhalten und geistig verknöchert sind, für das Zentrum ihrer Forschung gehalten. So können sie die Grenzen des anderen nicht überschreiten. In Wirklichkeit wirst du erst dann Neues entwickeln und Neues entdecken können, wenn du den Mut hast, die Dinge der gewöhnlichen Menschen zu durchbrechen. Das heißt, die Wissenschaftler haben zwar was geleistet, aber zugleich haben sie aufgrund ihrer Definition die Nachkommenden in bestimmten Bereichen eingeschränkt. Sie stellten Definitionen auf. In der Tat, das, was ich eben erklärt habe, war der eigentliche Inhalt von dem Satz, es gibt kein festes Dharma. Gegen die Auffassung der Zen-Schule, dass es kein Dharma zu erklären gibt, haben wir ein bisschen erläutert. Das heißt, das Universum besitzt eine Eigenschaft. Mit anderen Worten, im Universum besteht das Fa, das kosmische Gesetz, das wir als Vorfahr bezeichnen. Es übt seine Einschränkungskraft gegenüber den Menschen aus. Wenn du nach oben steigen willst, musst du dich erhöhen. Wenn du deine Moral, deine Xinxing, nicht erhöhst, würde dein Gong nie wachsen. Nicht nur, dass dein Gong nicht wachsen würde, sondern auch deine Krankheiten könnten nicht gründlich beseitigt werden. Manche Leute betonen nur die Behandlung der Krankheit durch andere. In Wirklichkeit werden deine Krankheiten bei manchen Qigong-Meistern, aber wir werden später noch darauf zurückkommen. Sie haben deine Krankheit überhaupt nicht geheilt, sondern nur nach hinten verschoben, sodass sie erst später wieder ausbricht. Im Moment sieht es so aus, als ob du keine Leiden mehr hättest. Nur der Meister, der sich auf einer sehr hohen Ebene befindet und das Karma von einem Menschen richtig abfragen kann, ist in der Lage, die Krankheit von einem Menschen gründlich zu heilen. Andererseits hat er doch das Prinzip begriffen, nämlich die gewöhnlichen Menschen werden nicht ohne Gründe krank und leiden unter Schwierigkeiten. Deshalb dürfen ihre Krankheiten auch nicht ohne Gründe geheilt werden. Wie zum Beispiel, ein Mensch muss seine Schulden begleichen. Es geht nicht, dass man für seine Übeltaten nicht bezahlt. Es geht nicht, dass man keine schlechten Konsequenzen bekommt, wenn er beliebig Übeltaten ausübt und alles Schlechte anstellt. Die Übeltaten sind aber nicht unbedingt in diesem Leben ausgeübt worden, sondern möglicherweise früher. Nun, ich habe vorhin die zwei Gründe erklärt, warum das Gong nicht wächst. Ich glaube, alle haben das wohl richtig verstanden. Wenn man sich auf die hohe Ebene kultivieren will, muss man auf Dürr achten. Wenn man sich auf die hohe Ebene kultivieren will, muss man das Fa auf hohen Ebenen kennen. Erst wenn du deine Xinxing erhöhst, kannst du nach oben kommen. Wir gehen nun weiter darauf ein, wie das Gong wächst. Es gibt Menschen von den taoistischen Schulen, die vom Gong etwas auf ihre Weise verstehen. In den buddhistischen Schulen wird hingegen nicht über das Gong gesprochen. Warum sprechen die buddhistischen Schulen nicht darüber? Als Shakyamuni seinerzeit das Dharma verbreitete, hat er eins durchschaut. Was hat er durchschaut? Nämlich, man muss sich selbst kultivieren, während die Entwicklung vom Gong auf den Meister ankommt. Dieser Spruch wurde überliefert bei der vertraulichen Weitergabe und unter den echten Kultivierten. Er ist aber nicht in den Qigong-Kreisen verbreitet. Man muss sich selbst kultivieren, während die Entwicklung vom Gong auf den Meister ankommt. Dies bedeutet, wenn du den Wunsch hast, den Kessel auf den Ofen zu stellen, Elixier aus gesammelten Kräutern herzustellen oder Meridian- und Akupunkturpunkte zu öffnen. Ich sage dir, du hast bloß diesen Gedanken. Du bist gar nicht derjenige, der das in Wirklichkeit durchgeführt hat, sondern dein Meister hat es für dich erledigt. Ohne den Meister, der es erledigt, hättest du nichts geschafft. Du hast Hände eines gewöhnlichen Menschen. Deine Gedankenaktivitäten haben keine Energie und sind gar nichts. Wenn sie ausgesendet werden, wirken sie sehr schwächlich. Was hättest du selbst damit machen können? Du hättest gar nichts schaffen können. Es ist der Meister, der es erledigt. Deshalb wird gesagt, man muss sich selbst kultivieren, während die Entwicklung von Gong auf den Meister ankommt. Aber dieser Meister muss nicht unbedingt ein Meister von den beiden großen Schulrichtungen des Buddhismus oder Taoismus sein. Es gibt vielleicht noch andere Existenzformen. Alle Substanzen, all die umfangreichen Substanzen, welche im Universum schweben, sind Lebewesen. Sie sind voller göttlicher Fähigkeiten. Sie können den Menschen helfen. Sicherlich, wie in den buddhistischen Religionen gesagt wird, die Buddhas befinden sich überall. Überall sind Buddhas. Es gibt unzählig viel. Wenn du bei der Kultivierung wirklich auf Dir achtest, wird dir möglicherweise jemand helfen. So ist es wohl gemeint. Eben haben wir erzählt, dass die Kultivierung in Wirklichkeit nicht allein schaffen kann. Man muss sich selbst kultivieren, während die Entwicklung von Gong auf den Meister ankommt. Aber wie ist das Gong eigentlich gewachsen? In den buddhistischen Schulen hat Shakyamuni dies erkannt. So hat er nicht über das Anwachsen von Gong gesprochen, sondern er hat nur über Xiu, die innere Kultivierung, gesprochen. Bei den zwei Worten Xiu Lian. Im Kultivierungskreis achten viele Leute nur auf das Lian. Sie praktizieren und praktizieren. Die Krankheiten werden trotzdem nicht geheilt. Aber er übt und übt. Er kann nicht auf eine höhere Ebene steigen. Trotzdem praktiziert er immer noch. Er achtet nicht auf das Xiu. Von den zwei Worten Xiu Lian hält er das Wort Xiu für das Adjektiv von Lian. Ich sage dir, Xiu ist äußerst wichtig. Xiu steht vor Lian. Wir reden zuerst über das Xiu-Kultivierung. Ihr wisst, bei Xiu Lian, bei der Kultivierung, erst wenn man Wert auf die Kultivierung des Herzens legt, kann die Ebene erhöht werden. Die Mönche haben keine Übung praktiziert. Ihre Ebenen werden trotzdem erhöht. Aber die Mönche, viele Mönche sind bei der Kultivierung, aber zur Endzeit des Dharmas können viele Mönche sehr schwer. Sie verfügen nicht über das Gong. Sowohl in buddhistischen als auch in den taoistischen Schulen stellt sich das Gong in Form einer Gong-Säule auf dem Kopf dar. Sie gilt als das Zeichen für die Energie und für deine Kultivierungsebene. In den buddhistischen Schulen wird sie auch als Zeichen für den Fruchtstatus bezeichnet. Es soll Leute geben, deren Yuan Shen, der Urgeist, bei der Meditation im Lotussitz den Körper verlässt und auf einige Schichten des Himmels höher steigt. Ob es tatsächlich so ist, jedenfalls wird es in Qigong-Kreisen so verbreitet. In Qigong-Kreisen wird es überall gesagt, wenn die anderen ihm vorschlagen, ein wenig weiter nach oben zu steigen, ist es ihm nicht mehr möglich. Warum kann er nicht mehr weiter höher steigen? Wenn er weiter nach oben ginge, würde er Angst haben. Er würde herunterfallen, das heißt, sein Fruchtstatus hat nur bis dorthin gereicht. Seine Ebene ist dort. So hoch ist auch seine Gong-Säule. Er ist sitzend auf seiner Gong-Säule entlang nach oben gestiegen. Das bedeutet in den buddhistischen Religionen der Fruchtstatus. Aber dies ist nicht unveränderbar. Während er sich immer weiter steigert, wird er sich auf einer hohen Ebene kultivieren. Seine Ebene wird sich noch weiter erhöhen. Das heißt, auf dem Kopf eines Menschen wird sich eine Gong-Säule bilden. Diese Gong-Säule kann man nicht mit einer Qi-Säule gleichsetzen. Sie besteht ausschließlich aus hochenergetischen Substanzen. Sie ist eine Art Licht. Mit dem Himmelsauge betrachtet, zeigt sie sich als eine Art Licht. Sie ist eine hochenergetische, sehr reichhaltige Materie, die tatsächlich im anderen Raum existiert. So ist sie. Aber wie ist das Gong entstanden? Wird es entstehen, wenn du dein Herz kultivierst? Die Antwort ist ja. Unter den gewöhnlichen Menschen befindet man sich ja wie in einem Irrgarten. Man glaubt, in diesem Leben sei man nicht für das nächste Leben verantwortlich. Er denkt, ich bin allein für mich da. Beim Sterben bin ich tot und beim Leben lebe ich. Solange ich lebe, muss ich es genießen. Es ist mir egal, ob ich einen Schaden zufüge. Wenn man jedoch zu viele Übertaten angerichtet hat, hat man das letztendlich die totale Vernichtung und des Körpers und des Geistes zur Konsequenz. Man wird endgültig ausgelöscht, restlos. Aber wenn wir darüber zur Sprache kommen, wird wohl jemand sagen, also was du da erzählst, also das finden wir sehr mystisch. Eigentlich ist das nichts Mystisches. Später werde ich es allmählich erläutern, was heute bereits in wissenschaftlichen Kreisen entdeckt wurde. Um deinen Körper herum befindet sich ein Feld. Als Mensch bist du auch nicht ein Lebewesen, das allein existiert. Denn unseres Erachtens nach gibt es zahlreiche verschiedene Räume. Zur Frage der Räume werde ich morgen noch kommen. Gleichzeitig und an gleicher Stelle existieren viele verschiedene Räume, von denen es jeweils sehr viele Lebewesen gibt. In jedem Raum existiert ein Körper von dir. Alle Körper bilden zusammen eine vollständige Einheit. Sie stehen aber nicht hintereinander in einer Reihe, sondern existieren einfach gleichzeitig und an gleicher Stelle. Das kann man sich nicht bildlich darstellen. Das musst du selbst verstehen. Ich kann euch nur sagen, dass es gleichzeitig und an der gleichen Stelle sehr viele Räume gibt und du in jedem Raum einen Körper hast. Sie sind eine Einheit. Deshalb hat der Körper in jedem Raum unterschiedliche Erscheinungsformen und Strukturen. So hat ein Mensch nicht nur sein Hauptbewusstsein, das wir Zhuyi-shi bezeichnen. In der Tat heißt es in Qigong-Kreisen Zhuyuan-shen als Haupturgeist. Er hat auch das Fuyi-shi Nebenbewusstsein bzw. Fuyuan-shen Nebenurgeist. Daher ist der menschliche Körper sehr kompliziert. Um den Körper eines Menschen herum befindet sich ein Feld. Die Existenzform dieses Feldes in dem jeweiligen Raum ist auch anders. Wir sprechen von einem Feld davon. In diesem Feld befindet sich etwas, eine Art weiße Substanz, eine sehr dichte Masse, die man als De Tugend bezeichnet. Gleichzeitig existiert eine Art schwarzer Substanz, auch eine Masse, die wir als Karma bezeichnen. Karma schreibt sich mit dem Zeichen Ye. In der buddhistischen Religion wird es als böses Karma genannt. Wir bezeichnen es hier als Karma, während wir die weiße Substanz als De bezeichnen. Sie sind alle materielle Existenz, die sich nicht in unserem Raum befinden. Dein wahres Gong, welche die Höhe deiner Ebene bestimmt, ist eigentlich aus dem De umgewandelt worden. Eben habe ich beispielsweise erklärt, man muss sich selbst kultivieren, während die Entwicklung von Gong auf den Meister ankommt. Du kannst es nicht schaffen, De ins Gong umzuwandeln. Gong ist auch nicht ganz aus De entstanden. Bei der Umwandlung werden auch noch einige spezielle kosmische Substanzen hinzugefügt. Der größte Teil des Gongs ist jedoch aus De entstanden. Wie viel De du besitzt, so viel Gong kann daraus entstehen. Wenn du dieses De nicht hättest, würdest du auch nicht so viel Gong haben. Was wirklich die Höhe deiner Ebene, die Stärke deines Gong Li und die Menge der von dir ausgesendeten Energie bestimmt, ist aus deinem De umgewandelt worden. Es ist äußerst wertvoll, extrem wertvoll. Seine Umwandlung ist wie folgt. Zum Beispiel wird es in den taoistischen Schulen gesagt, was viele Leute nicht begreifen können, dass man Elixier bildet. In dem Elixier wird Energie gesammelt. Man wird mehr Energie darin sammeln. So viel, bis das Elixier größer wird. Man versucht, mehrere Stücke Elixier zu bilden. Er glaubt, so hätte er das Gong gerettet. Er glaubt, er würde sich vollenden, indem er das Elixier herstellt. Ich sage dir, das Elixier ist gar nicht. Was ist eigentlich das Elixier? Das Elixier ist nur eine Bombe. Beziehungsweise einige Bomben. Wozu dient es? Es wird im letzten Schritt einer Kultivierung gesprengt. In dem Moment, wozu dient es? Es wird im letzten Schritt deiner Kultivierung gesprengt. In dem Moment, wenn es gesprengt wird, werden alle Meridianen, alle deine Qiao, die Akupunkturpunkte werden in den taoistischen Schulen als Qiao bezeichnet, durch die Erschütterung aufgebrochen. Dein Himmelsauge und alle Schlösser deiner Gungnang-Kultivierungsfähigkeiten werden aufgesprengt. All deine Gungnang können freigesetzt werden. Dazu dient das Elixier. Der richtige Speicher der Energie ist das allerdings nicht. Das Gung, das die Höhe deiner Ebene bestimmt, befindet sich auf deinem Kopf. Daneben gibt es noch eine andere Form des Gungs. Wie zum Beispiel bei dem Kultivierungsweg, in dem man sowohl den Geist als auch den Körper kultiviert, erlebt der Benti, der eigene Körper, auch Veränderungen. Er wird durch hochenergetische Substanzen ersetzt. So muss solche Energie in jeder Zelle des Körpers gespeichert werden. Wo kommt diese Energie her? Wenn dein Körper durch die Kultivierung von Grund auf gereinigt worden ist, wirst du in einen Zustand eintreten, der sich milchweißer Körper nennt. Was heißt milchweißer Körper? Das bedeutet, dieser Mensch ist wie ein Neugeborener, der einen reinen und sauberen fleischlichen Körper ohne Krankheiten hat. Wenn du durch die Qi-Praxis so weit gekommen bist, kannst du erst den Zustand des milchweißen Körpers erreichen. Erst dann kannst du das Gong wirklich ausstrahlen. Ansonsten würde solche hochenergetischen Substanzen nicht in deinem Körper, dem schmutzigen Körper, entstehen. Deshalb muss der Körper unbedingt gereinigt sein, sodass du Gong bekommen kannst. Aber wie gesagt, in unserem Kurs haben viele Anwesende ganz besonders tiefe Schicksalsverbindungen und eine gut angeborene Grundlage. So werden wir dich noch in diesem Kurs dazu bringen, dass dein Körper gereinigt wird und das Gong bei dir entsteht. Dies betrifft einen ziemlich großen Teil von uns. Nicht nur wenige Leute. Manchmal bis zu 90%. Aber wie gesagt, wir sitzen hier zusammen. Das ist Schicksal. Natürlich können viele Leute noch nicht das Herz eines gewöhnlichen Menschen loslassen. Schließlich bist du ja gerade hereingekommen. Wenn du mir weiter zuhörst, wirst du allmählich begreifen, was ich da vermittle. Das heißt, erst wenn du den Zustand des milchweißen Körpers erreicht hast, kann bei dir das Gong wirklich wachsen. Das entstandene Gung ist dann nicht mehr das Qi. Bei diesem Schritt im Zustand des milchweißen Körpers wirst du kein Qi mehr aussenden. Du sagst, dass du vorher Qi ausgesendet bzw. aufgenommen hast oder andere durch das Aussenden des Qi behandelt hast. Das halte ich für Scherze. Mit Qi kann überhaupt keine Krankheit geheilt werden. Du hast Qi, ich habe auch Qi. Obwohl du durch die Qi-Praxis deine Akupunkturpunkte geöffnet hast, so kannst du Qi aussenden bzw. aufnehmen, während mein Qi verschlossen bleibt. Ich habe Qi, du hast auch Qi. Wie könnte dein Qi Einfluss auf mich haben? Vielleicht beeinflusst ja mein Qi dich, nicht wahr? Wie können Qi und Qi bzw. Dinge auf der gleichen Ebene sich gegenseitig beeinflussen? Mit Qi kann überhaupt keine Krankheit geheilt werden. Nur wenn man das echte Gung entwickelt hat, kann eine Krankheit geheilt werden. In diesen Jahren gab es sicherlich einige Leute mit etwas besserer angeborener Grundlage, deren mitgebrachte Energie eine gewisse Wirkung erzielt hat. Aber der Verbrauch ist ungeheuer groß. Sobald alles verbraucht ist, ist ja gar nichts mehr. Kultiviere dich richtig. Egal von welcher Ebene du stammst, egal was du denkst, wer du bist oder was andere sagen, wer du bist. Ich sage dir, unter den gewöhnlichen Menschen bist du eigentlich gar nichts mehr. Wie auch immer du gekommen bist, du musst dein Herz wirklich kultivieren und all dein Karma begleichen. So kannst du es zurückkehren. Wenn du wirklich das Niveau deines Yin-Ching erhöhst, bis es jeden Maßstab erreicht, so kannst du es zurückkehren. Sonst kannst du nie mehr zurückkehren. So lautet das Prinzip. Jeder muss sich kultivieren. Wenn man den Zustand des milchweißen Körpers erreicht hat, hat man kein Qi mehr. Und man kann es auch nicht mehr aussenden. Wenn man sich weiter nach oben entwickelt, wird man den Zustand des milchweißen Körpers übersteigen. Wenn man sich im Zustand des milchweißen Körpers befindet, wird ein weiterer Zustand auftreten. Was für ein Zustand? Wenn nämlich ein anderer Krankheiten hat, würde er es wissen. Hätte ein anderer Bauchschmerzen, würde ihm auch der Bauch wehtun. Hätte ein anderer Kopfschmerzen, hätte er sie auch. Oder andere Beschwerden hätte, er würde die gleichen empfinden. Er wird wissen, wo seine Krankheiten liegen. Manche Leute stellen dies zur Schau, weil sie sich darüber freuen und nicht im Klaren sind. Das ist alles Eigensinn, der aufgegeben werden muss. Man darf es absolut nicht haben. Sie verstehen auch nicht, warum sie nicht vorangekommen können. Stattdessen sind sie sogar zurückgegangen. Auch wenn sie schon diesen Zustand erreicht haben. Sein Angeberherz hat sich gezeigt. Ich weiß, wo deine Krankheiten liegen. Die anderen würden sagen, oh, du bist großartig, hast Gung bekommen. Du bist ein großer Qigong-Meister. Er würde sich noch darüber freuen. Ich sage dir, es ist gar nichts. Es liegt nur daran, dass alle Poren deines Körpers in dem Moment offen sind. Du hast ein offenes Feld um dich, während mit dem Feld des anderen verschmelzen kann. Dadurch kannst du wissen und spüren, wo die Krankheit des anderen liegt. Wie könnte das eine Gung sein? Solches Tigern, Gungnang, die sinnlichen Fähigkeiten des Körpers gibt es gar nicht. Denn ein Kultivieren der Vorebene würde nie seinen reinen und sauberen Körper mit dem eines anderen verbinden und vermischen, um den anderen zu spüren. Solches Gungnang gibt es absolut nicht. Meines Erachtens nach gibt es über 10.000 Arten von Gungnang. Man hat andere Methoden. Aber wenn man sich weiter kultiviert, verlässt man die Ebene des Qi und das Gung beginnt zu wachsen. Das Gung entwickelt sich aus dem Dö des Menschen. Zu dieser Zeit wird sein Meister ihm etwas geben, das auch als eine Art Gungnang angesehen werden kann. Ich bezeichne es oft als eine Maschine. Es ist eine Art Energie, welche das Wachstum des Gung fördert. Dein Gung wächst auch nicht dadurch, dass viel Energie gesammelt und dein Elixier gespeichert worden ist. Es ist überhaupt nicht der Fall. Das Gung, welches wirklich die Höhe der Kultivierungsebene bestimmt, bildet sich außerhalb des Körpers. Nachdem der Meister dir dies gegeben hat, wird sich Gung, Energie, dein Dö, außerhalb spiralförmig des Körpers und innerhalb deines Feldes ins Gung umwandeln. Du hast dich ein wenig erhöht, dann wird dieses Gung ein wenig wachsen. Es verändert sich ein wenig. Ein wenig Gung wird umgewandelt. Wenn dein Xinxing nicht erhöht wird, lässt es sich trotz ständiger Drehung nicht verändern. Sobald dein Xinxing erhöht ist, wird die Einschränkungswirkung des Universums dir gegenüber schwächer sein. Denn du hast dich ja verbessert. Es ist wie bei der Flasche mit schmutzigem Wasser. Ein wenig ausgekippt, dann bist du ein wenig gestiegen. Deine Gesinnung ist ein wenig erhöht und du hast ein bisschen Karma beglichen. Beim Praktizieren wirst du leiden. Sicherlich wirst du beim Praktizieren leiden. Denn das soll all die Übeltaten, die du begangen hast, begleichen, wenn du sie nicht selbst begleichst. Ah, du läufst einfach davon, lässt alles liegen und kommst zur Vollendung. Wo gibt's denn sowas? Während du dein Karma begleichst, musst du auch dein Erleuchtungsvermögen, deine Xinxing erhöhen. Deswegen musst du leiden. Wenn ein Mensch sich nach oben kultivieren will, muss er einen solchen Prozess durchleben. Dabei wird das Gung entwickelt. Sobald dein Xinxing erhöht worden ist, werden die kosmischen Eigenschaften dich weniger einschränken. Dann lässt dieses Gung dein Dö ins Gung umwandeln und nach oben wachsen. Zum Schluss entsteht das Gung in Form einer Spirale außerhalb deines Körpers. Bis es den Scheitel erreicht hat, steigt es noch weiter nach oben. Dann bildet es eine Gungsäule auf deinem Kopf. Bei denjenigen, bei denen das Gung gerade anzuwachsen beginnt, sind die Körnchen ihres Gungs sehr groß, und zwar so groß wie Sandkörner. Sein Gung ist sehr bunt und sieht optisch sehr schön aus. Aber die Körner sind sehr locker und ihre Abstände sehr groß. Deshalb ist ihre Wirkung nur sehr klein. Je höher man sich kultiviert, desto dichter und feiner wird sein Gung. Es kann noch feiner als Wassermoleküle sein. Sogar noch feiner. So wirkt es auch umso stärker. Je höher deine Ebene ist, desto höher ist deine Gungsäule. Dies ist das Gong. Wie ist eigentlich das Gong, das über deine Kultivierungsebene, die Kraft deiner Gong-Energie und die Höhe deines Fruchtstatus entscheidet, von dem man in der buddhistischen Religion gesprochen hat, entstanden? Allein durch die Kultivierung des Herzens. Du willst Gong haben, ohne dein Herz zu kultivieren, das ist überhaupt nicht möglich. Das war ein Punkt. Beispielsweise, wenn der Mensch, natürlich werden dabei auch noch andere Substanzen hinzugefügt. Bei uns wird das Gong durch das Falun, das Geburtsrad, entwickelt. Auch die anderen Substanzen werden durch das Falun umgewandelt. Darauf komme ich später zurück. Eben habe ich schwerpunktmäßig erläutert, wie es dazu kommt, dass das De ins Gong umgewandelt wird. Deshalb ist unter den zwei Worten Xiu Lian, das Xiu, die Kultivierung, wichtiger. Aber praktizieren, warum soll man praktizieren? Unter dem Praktizieren ist zweierlei zu verstehen. Ihr wisst, in der buddhistischen Religion praktiziert der Mönch keine Übung. Trotzdem wächst sein Gong. Warum kann sein Gong wachsen? Weil er sein Herz kultiviert hat. So wird sein De in Gong umgewandelt. Daneben hat er auch andere Dinge zu entwickeln, wie Dinge technischer Art und Shentung, die göttlichen Fähigkeiten. Denn in der buddhistischen Religion wird auch von Shentung, göttlichen Fähigkeiten, geredet, wie zum Beispiel die sogenannten 5 oder 6 Fähigkeiten. Darauf wird auch geachtet. All seine Shentung werden durch den Meister entwickelt, weil Shakyamuni sagte, man muss sich selbst kultivieren, während die Entwicklung von Gong auf den Meister ankommt. Damit der Eigensinn des gewöhnlichen Menschen möglichst gründlich abgelegt wird, hat Shakyamuni also nichts über diese Dinge erzählt. Sowieso macht es der Meister. Du brauchst dich nur zu kultivieren. Das ist dann alles. Er sprach deshalb vom Nirvana und verlangt nicht, den Körper mitzunehmen. Deswegen hat er überhaupt nicht davon geredet. Denn die körperlichen Bewegungen dienen dazu, den Bhanti, den eigenen Körper, zu verändern und sowohl den Körper als auch den Geist zu kultivieren. Außerdem müssen wir das Shentung, nämlich die Kultivierungsfähigkeiten, auch noch andere übernatürliche Fähigkeiten verstärkt werden. Es muss auch noch einige Dinge technischer Art und andere Lebewesen entstehen. Dies kommt durch das Praktizieren. Allerdings gilt das Gong, welches die Höhe deiner Kultivierungsebene bestimmt und durch die Kultivierung entstanden ist, als das Entscheidendste. Ohne die Existenz dieses Gong würde das Praktizieren nichts bringen. Warum? Denn die Entwicklung, die Veränderung deines Körpers kommt durchs Auffüllen mit solcher Energie. Ohne diese Energie lässt sich der Körper gar nicht verändern. Und so wäre dein Ziel, sowohl den Körper als auch die geistige Natur zu pflegen, nicht erreichbar. So würdest du nicht jünger werden und langlebig sein. Ohne dieses Gong könnte deine Gong-Nang nicht verstärkt werden. Alle wissen von den Gong-Nang und dass der menschliche Körper ursprünglich über viele Gong-Nang verfügt. Wie zum Beispiel die sogenannte Zugänglichkeit zum Himmelsohr oder die Transportfähigkeit oder viele andere Fähigkeiten, für die schon Bezeichnungen in der Öffentlichkeit erfunden wurden. Manche übernatürliche Fähigkeiten existieren ursprünglich schon im menschlichen Körper. Nur weil du nicht über die Energie verfügst, sind diese Fähigkeiten gar nichts. Sie sind nicht verwendbar, egal wie sehr du dich auch bemühst. Du bist eben ein gewöhnlicher Mensch. Erst wenn du über Energie verfügst, kannst du sie verstärken und anreichern. Dadurch werden sie immer kräftiger und wirken immer stärker. Das geschieht, während du deine Kultivierungsebene erhöhst. Deshalb ist die Kultivierungsebene das Entscheidendste. Außerdem müssen noch vielerlei Lebewesen entwickelt und geläutet werden. Ohne diese Energie zu haben, um alles anzuräuchern, lässt sich nichts verändern. Daher ist das Xiu, die Kultivierung, das Entscheidendste. Seit vielen Jahren wollen sich zwar viele Leute von Krankheiten befreien bzw. ihre Ebene erhöhen, jedoch haben sie sich überhaupt nicht kultiviert. Du hast nur Übungen praktiziert. Übung zu praktizieren, ohne auf das Xing, die geistige Natur, und ohne auf De zu achten, ist nichts anderes als Gymnastik. Für manche Leute wäre das noch nicht einmal so gut, wie Gymnastik zu machen. Sie machen da die Übungen, ich weiß auch nicht, was sie da für Übungen machen. Während der Übung unterhalten sie sich miteinander. Es gibt Leute, die während der Übung noch an andere Sachen denken. Heute muss ich ein Geschäft machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Hätte ich das Geld nicht verdienen können, dann hätte ich es so oder so tun müssen. So muss ich den anderen betrügen und über den Tisch ziehen. Jedenfalls wird an alles Mögliche gedacht. Glaubst du, dass damit Gong wachsen kann? Kannst du durch solches Praktizieren überhaupt etwas Gutes erreichen? Es gibt noch Menschen, die denken, also es gibt eine Übungsmethode, die zurzeit in der Öffentlichkeit schon allgemein bekannt ist. Sie werden sogar sehr weit verbreitet. Hier in Guangzhou sollen auch viele Kurse und ein großer Vortrag davon gehalten sein. Was für Übungen praktizieren sie eigentlich? Sie praktizieren Übungen nach den Bewegungen der Wiesel. Was willst du dabei? Während des Praktizierens achten sie auch nicht darauf, still zu bleiben. Sie praktizieren die Wieselbewegungen beim Läutern vom Elixier. Ich weiß auch nicht, was für eine Übungsmethode das sein soll. Ich will nur damit sagen, also, dass die Menschen schon so dumm geworden sind. In der alten Zeit gab es unter den Kultivierten einen Spruch, auch wenn man 1000 Jahre lang kein orthodoxes Pfarrer bekommt, lernt man nicht einen einzigen Tag die Methode der wilden Fuchse. Sobald du sowas lernst, bedeutet es ein Ende. Aber heutzutage gibt es so viele Leute, die unbewusst mitmachen. Ich meine, sowohl das Richtige als auch das Falsche und Böse werden nun alle verbreitet. Es ist bereits die Endzeit des damals. Wo gibt es noch reines Land? Qigong ist auch kein reines Land mehr, nicht wahr? So ist es ungefähr gemeint. Während des Praktizierens unterhalten sie sich miteinander. Das Thema geht von den Familien bis zu den Staatsangelegenheiten. Meine Schwiegermutter ist nicht gut zu mir. Meine Schwiegertochter ist nicht nett zu mir. Oder die Gesellschaft, die Politik entspricht nicht meiner Meinung. Obwohl man durch solches Praktizieren das Gong bekommen könnte? Für wen hat man eigentlich praktiziert? Ich möchte damit nur etwas Gutes für die Qigong-Kreise tun, indem ich diese bösen Dinge zur Sprache bringe. Was eigentlich damit los ist? Jedenfalls haben wir keinen einzigen Namen erwähnt. Alle sollen selbst darüber nachdenken. Eben habe ich eine Frage angesprochen, nämlich die Frage des De. Aber wie ist das De entstanden? Manche Leute haben mehr De. Manche Leute haben weniger. Das habe ich gerade gesagt. Dagegen haben manche Leute sehr viel Karma, beziehungsweise sehr viel schwarze Substanz. Warum ist es bei jedem unterschiedlich? Es hängt direkt mit der angeborenen Grundlage zusammen. Andererseits hängt auch direkt mit den Taten eines Menschen in diesem Leben zusammen. Beispielsweise hat ein Mensch immer die anderen verletzt, übervorteilt und gefährdet. Jedes Mal, wenn er solche Sachen tut, verliert er sein Dörf, stattdessen bekommt er Karma. Denn sein Raum wird nicht ganz einfach leer sein. Er wird mit schwarzer Substanz aufgefüllt. Ich nenne ein Beispiel dazu. Am häufigsten sieht man in unserer heutigen Gesellschaft, dass einer den anderen beschimpft. Während er den anderen beschimpft, hat er das Gefühl, den anderen übervorteilt zu haben. Er hat den anderen heftig beschimpft, so hat er seinen Ärger rausgelassen. In Wirklichkeit hat er Dörr verloren. Ich meine, der eine Spruch von den einfachen Menschen in China, wie das Dörr sammeln, das Dörr verlieren, trifft genau zu. Tatsächlich kann man das Dörr verlieren. Denn aus Chen Shan ist in diesem Universum etwas abgeleitet. Eine Eigenschaft ist daraus abgeleitet. Nämlich, wenn man nichts verliert, wird man nichts gewinnen. Wenn du etwas gewinnst, musst du etwas verlieren. So wird das Gleichgewicht gehalten. Auch wenn du nichts verlieren willst, wirst du gezwungen, Verluste zu erleiden. Es geht nicht, wenn du nur gewinnen möchtest. Zum Beispiel hat ein Mensch den anderen beschimpft oder geschlagen. Er hat dem anderen einen Schlag gegeben. In dem Moment, wenn er schlägt, hat er Vorteile gewonnen. So zählt er zur Seite der Gewinner. Er hat seinem Ärger Luft gemacht, er hat Vorteile bekommen. Während der andere Geschlagene gedemütigt ist und entsprechend zur Seite der Verlierer zählt, so muss der Gewinner ihn entschädigen. Der Gewinner wird aber nicht denken, oh, ich hab dich schön geschlagen, schlag mich mal zurück. Sowas kann doch nicht passieren. Er würde sich doch nicht ebenfalls schlagen lassen. Nur was nun? Er hat ihn geschlagen. Während er den Schlag ansetzt, entsprechend der Stärke seines Schlages, ist ein Stück Dö aus seinem eigenen Materiefeld zum Körper des anderen geflogen. Es ist gleich hingeflogen. Je stärker der Schlag ist, desto größer ist das Stück Dö, das hingeflogen ist. Sicherlich kann ein gewöhnlicher Mensch das nicht verstehen. Wer könnte es heutzutage zulassen, dass der andere ihn schlägt? Ich muss dich auch schlagen. So hat er einen Schlag zurückgegeben. Damit hat er das Dö, welches der andere ihm gegeben hat, wieder zurückgegeben. Du hast mich einmal geschlagen, dann muss ich dich zweimal schlagen. Er hat dem anderen noch einen Schlag dazugegeben. Somit hat er ihm ein Stück Dö aus dem eigenen Feld zugesendet. Egal, ob du den anderen beschimpfst oder dem anderen einen bösen Blick zuwirfst, jedenfalls, wenn du Übeltaten anrichten möchtest, dem anderen Vorteile gestohlen hast, den anderen schikaniert hast, den anderen auf krummen Wegen schadest. Du hast dem anderen was geraubt. Du hast auf krummen Wegen etwas von dem anderen bekommen. Dann musst du dem anderen dementsprechend den Schaden ersetzen. Der Schadensersatz ist sehr, sehr groß. Deshalb siehst du, dass es manchen Menschen im Moment anscheinend gut geht. In der Zukunft wird es ihnen aber schlecht gehen. So war unsere Meinung über Dö und das Umwandlungsverhältnis zwischen Dö und Karma. So ist es entstanden. Durch gute Taten bekommst du Dö, durch Übeltaten bekommst du Karma. Es ist garantiert so. Denn das Dö ist höchst wertvoll. Ihr wisst, im alten China wurde bei den einfachen Leuten oder in der Religion gesagt, es ist nicht so schlimm, Wenn man in diesem Leben leidet, sobald man viel Gutes tut, hat man Glück im nächsten Leben erhalten, weil er das Dürr gesammelt hat. Man achtet auf das Sammeln von Dürr. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, wenn ich sehr viel Dürr gesammelt habe, werde ich im nächsten Leben alles bekommen, was ich mir wünsche. Wir erzählen euch hier auch keinen Aberglauben. Wir haben es in der Tat aus Sicht der übernatürlichen Kräfte gesehen, dass sich das Dürr umwandeln lässt. Da er über Dürr verfügt, kann er Großes erreichen. Da er über Dürr verfügt, bekommt er Geld. In Wirklichkeit haben sich heutzutage viele Menschen ganz fürs Geld eingesetzt. So haben sie ihr wertvolles Dürr gegen Geld eingetauscht. Was passiert, wenn kein Dürr mehr da ist? Dann ist dieser Mensch nicht von Sünden loszusprechen. Denn wenn er kein Dürr mehr besitzt, hat er schwarzes Karma auf dem ganzen Körper. So steht er vor der totalen Vernichtung. Das ist das Problem. Man sagt, nach dem Tod werde einem der Kopf klar. Er werde alles begreifen, dann werde er bereuen. Ob dies richtig oder falsch ist, jedenfalls wird es früher unter dem Volk bzw. in der Religion so gesagt. Ich möchte darauf nur so weit eingehen. Für einen Kultivierten ist das Dürr noch wertvoller. Direkt aus dem Dürr entsteht ein Kung. Es ist das Entscheidende für deine ewige Zukunft. Es ist am wertvollsten. Davon hängt die ganze Umwandlung deines Körpers ab. Willst du nicht ein ewiges Leben haben? Dies ist auch nichts besonders Mystisches. Gerade zu Beginn unseres heutigen Unterrichts kann ich noch nicht so hoch lernen. Ansonsten würdest du es nicht akzeptieren können. Später werde ich nach und nach von der Oberfläche in die Tiefe gehen und es mit verschiedenen wissenschaftlichen Kenntnissen erläutern. So kannst du es verstehen. Nun, dieses Dürr steht also in einem solchen Umwandlungsverhältnis, wenn man Gutes oder Schlechtes tut. Sicherlich dieses Dürr, du meinst, oder manche Menschen sagen doch, warum geht es einem, der immer so viel Schlechtes tut, so gut, während wir gute Menschen immer Demütigung erleiden müssen? Das ist bloß deine persönliche Meinung. Sicherlich haben die buddhistischen Schulen ihre Vorgehensweise. In seinen Augen leiden alle Lebewesen, egal ob du gut oder schlecht bist, alle leiden. Warum leidet er in seinen Augen der Schlechte auch? Denn unbewusst ist der schlechte Mensch dabei, sich selbst zu schaden. Deshalb will er ihn auch nicht bestrafen. Warum bestraft man auch? Er schadet sich unbewusst. Er übervorteilt die anderen, bekommt dafür etwas Oberflächliches. 100 Jahre gehen in Augenzwinkern vorbei. Das ist gar nichts. Nichts kann man mitnehmen. Du kommst mit leeren Händen, gehst auch mit leeren Händen. Wenn du sehr viel besitzt, wem willst du es hinterlassen? Im nächsten Leben würde ich niemanden mehr kennen. Auch wenn du für ihn putzt, würde er nicht unbedingt mal mehr Geld geben, nicht wahr? Ich meine es nur sinngemäß. Du kommst zurück und putzt für ihn. Aber er würde nicht unbedingt, ich meine nur, deshalb sagt man, derjenige ist dabei, sich selbst zu ruinieren. Wenn das Dürr ganz verloren ist, steht er nicht etwa vor dem Problem der totalen Vernichtung? So sieht man diese Sache. Du siehst zwar, dass er vor keinem Verbrechen zurücksteckt. Wovor er steht, ist noch schrecklicher. Eben habe ich erläutert, warum das Gong trotz des Praktizierens nicht anwächst. Und nebenbei die Form von De und Gong erklärt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir werden mal erklären, was ist Falun Gong? Was für eine Art Kultivierungsmethode ist Falun Xiuyendafa? Ihr seid doch alle gekommen, um das Dafa zu lernen. So wollen wir es mal erklären. Unser Falun Xiuyendafa, wie ihr wisst, unterscheidet sich vollkommen von anderen Schulrichtungen. Bei anderen Kultivierungsschulen spricht man von der Elixierbildung. Bis jetzt hat sich Falun Gong schon sehr lange in der Öffentlichkeit verbreitet. Manche Leute haben Dinge aus Falun Gong und die Theorie genommen, etwas Neues erfunden und begehen Betrüge. Er spricht auch von Rädern, lügt und betrügt überall. Ich habe gehört, in Dalian gibt es einen, der von wie viel? 18 oder 20 Rädern spricht. So will er nur überall lügen und betrügen. Nicht wahr? In Wirklichkeit, die wahren Kultivierungswege, ich sage euch, die wahren Kultivierungswege früher, die wahren Kultivierungswege, die zur Zeit bzw. in unserem jetzigen historischen Zeitalter in der Gesellschaft verbreitet worden sind, gehören alle zu den alchemistischen Wegen, das heißt Elixierbildung. Egal, ob es in den buddhistischen oder den taoistischen Schulen angehört, bei allen wird das Elixier gebildet. Es ist genauso in den buddhistischen Schulen. Obwohl er nicht von der Übungspraxis spricht, wird er auch das Herz zurückhalten. In dem Moment, wenn er das Herz zurückhält, sich dahinsetzt und den Gedanken zurückzieht, wird auch das Elixier bei ihm gebildet. Deshalb hat er schließlich auch den alchemistischen Weg kultiviert. Bei allen wird das Elixier gebildet. Deswegen wird in unserer Kultivierungsschule ein Falun im Bereich des Unterbaus kultiviert. Es wird kein Elixier gebildet. Dieses Falun ist doch lebendig und dreht sich ewig ohne aufzuhören. Im Kurs gebe ich es allen Schülern, die sich wirklich kultivieren, denjenigen, die wirklich kultivieren sind, gekommen sind, um Falun Gong zu lernen und sich kultivieren möchten. Niemand wird dabei außer Acht gelassen. Wenn du sagst, ich kultiviere ausschließlich Falun Gong, ich werde nur mit ganzem Herzen ausschließlich Falun Gong, dann werden wir niemand außer Acht lassen. Heutzutage vertreten Menschen eine Meinung. Was für eine Meinung? Sie legen Wert darauf, das Beste von allen Schulen zu nehmen. Die Menschen halten es für eine Wahrheit. Ich sage dir, das Fach hat unterschiedliche Anleitungswirkungen auf unterschiedlichen Ebenen. Das eben Gesagte gehört zur Ebene der Krankheitsbeseitigung und Gesundheitserhaltung. Warum? Es wird gesagt, auf dieser Ebene nimmst du etwas von diesem, etwas von jenem. Es ist doch egal, mit welcher Methode auch immer du deine Krankheit beseitigst. Auf dieser Ebene ist dieses Prinzip nicht falsch. Das ist richtig. Aber wenn man sich wirklich auf die hohe Ebene kultiviert, dann ist es falsch. Bei der Kultivierung auf hohen Ebenen achtet man auf die ausschließliche Konzentration auf eine Schule. Man muss bei der Kultivierung konzentriert sein, denn bei der Kultivierung braucht der menschliche Körper eine Methode, um dich zu erlösen. Und ein komplettes System. Du hast nur einen Körper. Um deinen Körper zu verändern, muss ein System in dich eingesetzt werden. Es geht nicht, wenn zwei Systeme in dich eingesetzt werden. Deshalb kannst du nur eine Kultivierungsmethode nehmen. Ihr habt vielleicht mal über mich gelesen, dass ich sowohl in buddhistischen als auch in taoistischen Schulen gelernt habe. Das ist richtig. In jeder Kultivierungsschule habe ich mich bis zur Erleuchtung kultiviert. Danach habe ich erst wieder was anderes gelernt. Die Dinge bleiben unverändert. Meine Schule wird sich nicht ändern. Es gibt viele, nicht nur Meister aus buddhistischen und taoistischen Schulen, sondern auch manche große Meister aus sonderbaren Kultivierungsschulen haben mir das beigebracht. Sie haben mir das Essentielle aus ihrer Schule beigebracht. An sich ist es so, erst wenn du ein sehr hohes Niveau erreicht hast, erst nachdem du dich in dieser Schule fertig kultiviert hast, kannst du erst wieder etwas anderes lernen. Ansonsten würde es überhaupt nicht gehen. Du weißt ja, du hast nur einen Körper, manche Leute haben eine schlecht angeborene Grundlage. Umso mehr musst du dich auf eine Schule konzentrieren. Sicherlich habe ich nicht gesagt, dass alle, die hier sitzen, meinen Falun Gong lernen müssen. So habe ich es nicht gemeint. Ich meine nur, beim Praktizieren muss man sich auf eine Schule konzentrieren. Auch wenn du dich heute nicht im Falun Dafa kultivierst, wenn du dich nach etwas anderem kultivieren möchtest, sollst du es tun. Ich werde nichts dagegen haben. Ich habe nichts mit dir vor. Werde auch nicht irgendwie dagegen sein. Denn ob sich jemand kultivieren möchte oder nicht, liegt total an ihm selbst. Das ist eine Frage des Erleuchtungsvermögens. Was würde es bringen, wenn ich dich dazu zwingen würde, aber du dich im Herzen nicht kultivieren möchtest? Kannst du erlöst werden? Man kann dich erst dann erlösen, wenn du dich aus dem eigenen Herzen heraus kultivieren möchtest. Deshalb machen wir das auch nicht. Unsere Verwaltung der Kultivierungsschule ist auch nicht so. Manche Schulen bilden kleine Kreise. Wenn du nicht meine Schule lernst, werde ich dich bestrafen. Machst du nicht etwas sowas wie eine Mafia? Ich frage, was willst du da machen? Überlegt euch mal, ist das nicht eine Sabotage an Qigong? Wir kultivieren uns heute richtig auf der hohen Ebene. Trotzdem machen wir sowas nicht. Ob man sich kultivieren will oder nicht, hängt von deinem Herzen ab. Du willst ihn unbedingt hier festhalten, er kultiviert sich aber nicht. Was würde es bringen? Bei uns geht es um die wahre Kultivierung auf hohen Ebene. Diese Menschen, überlegt euch. Du kannst gehen, wenn du dich nicht kultivierst. Wenn wir dich hier zwangshaft festhalten würden und du alles tust, was du willst, würdest du noch unseren Ruf und das Ansehen von Falun Dafa kaputt machen. Deshalb will ich dich nicht unbedingt, dass du es lernst. Mit anderen Worten, bei der Kultivierung ist es so, ob du es lernen willst, es liegt an dir selbst. Du kannst es lernen, was du lernen willst. Aber ich sage euch, wenn man sich wirklich auf ernsthaft auf die hohe Ebene kultivieren will, muss man sich auf eine Schule konzentrieren. Denn bei der Erlösungsmethode in jeder Schule muss dein Körper ein vollständiges System eingesetzt werden, nicht wahr? Ohne dieses System würdest du das Praktizieren nicht erreichen. Deswegen, in unserer Kultivierungsschule, nur wenn du dich wirklich kultivierst, wenn du hier meinst, ich möchte nur Falun Gong, Falun Dafa kultivieren, dann hier ein Falun einsetzen. Sobald das Falun eingesetzt ist, wird es sich 24 Stunden ohne Pause drehen. Das heißt, jahrelang. Auch ich wird es sich nicht aufhören, sich zu drehen. Es wird sich ewig im Bereich deines Unterbauchs drehen. An dieser Stelle meiner Worte würde es sich wohl für manche Leute etwas mystisch anhören. Es wäre akzeptabel, wenn du über das Bilden von Elixier erzählst. Es wäre möglich, dass sich ein Elixier bildet, nachdem viel Energie gesammelt worden ist. Aber du sprichst davon, dass sich ein Falun im Unterbauch dreht. Sowas glaube ich nicht. Ob du es glaubst oder nicht, wir können dir ein Beispiel nennen. Ihr wisst, dass sich unser Universum bewegt. Alle fernen Sternsysteme des Universums rotieren. Unsere Galaxie rotiert auch. Unsere Erde dreht sich um die Sonne. Die neuen Planeten drehen sich um die Sonne. Die Erde rotiert noch um sich selbst. Wer hätte sie angeschoben? Wer hätte ihnen die Antriebskraft gegeben? Warum drehen sie sich? Sie existieren einfach in einer solchen Form, mit einem solchen drehenden Mechanismus. Wir nennen es drehenden Mechanismus. Unser Falun ist nämlich auch ein solcher drehender Mechanismus. Es ist eben auch eine solche Sache. Deshalb dreht es sich unaufhörlich. Du brauchst es nicht mit irgendeiner Gedankenaktivität zu steuern. Wenn du früher beim Praktizieren von Falun Gong das Falun mit Gedankenaktivitäten gesteuert hättest, dann wäre es bei dir bereits schiefgegangen. Dein Gong wäre bereits nicht mehr rein. Zum Glück könnt ihr an dem Kurs teilnehmen, so können wir das wieder. Denn bei solchen Kleinigkeiten ist es nicht so schlimm. Wir können dich darauf hinweisen und es wieder in Ordnung bringen. Für alle, die beim Praktizieren andere Kultivierungsmethoden hineingemischt haben und dadurch das Falun verformt und außer Funktion gesetzt haben, können wir dir kein Falun mehr geben. Wir können dir nur noch einen trainenden Mechanismus geben. Wenn du dich wirklich entschlossen kultivierst, würde sich nach und nach auch ein Falun bilden. Aber ich sage dir, du hättest es selbst verursacht. Das Ding ist so wertvoll. Wir können es dir auch nicht beliebig kaputt machen lassen. Es würde doch nicht gehen, wenn wir dir noch eins geben, damit du es wieder kaputt machst. Deshalb, wenn ihr euch wirklich kultiviert, können wir euch das Falun einsetzen. Während ich Falun Gong erkläre, haben wir bereits angefangen, es einen nach dem anderen einzusetzen. Manche Menschen haben angefangen, etwas zu spüren. Eigentlich haben manche Leute schon vor dem Eintreten in den Kurs etwas gespürt. Ich habe doch gesagt, dass du gekommen bist, ist Schicksalsverbindung, oder? Natürlich werden manche Leute es spüren, dass sich an vielen Körperteilen etwas dreht. Woher kommt das? Sie sind nicht das, was ich euch eingesetzt und dir gegeben habe. Was ich dir gegeben worden ist, ist nur das eine im Bereich des Unterbauchs. Alles, was sich an sonstigen Stellen dreht, kommt daher, weil ich unzählige Falun freigesetzt habe, um deinen Körper in Ordnung zu bringen. Denn der Körper von vielen Menschen ist mit verschiedenen Krankheiten, verschiedenen Arten von Karma behaftet. Es gibt auch viele, die sich durch das Lernen von vielen unordentlichen Methoden in einem chaotischen Zustand befinden. Solche Leute würden sich von vornherein überhaupt nicht mehr kultivieren können. Es wird ihnen auch gar nicht möglich sein, sich auf hohe Ebene zu kultivieren. Während die anderen bei der Kultivierung auf einen großen Weg entlang gehen, hat derjenige nur kleine Seitenwege vor sich. Sobald er sich auf den Weg macht. Wenn du diesen Weg nimmst, wirst du von jedem gestört. Wenn du von jedem Weg was nimmst, wirst du von diesem gestört. Sie stören sich gegenseitig. Denn er hat dies und jenes gelernt, alles, egal ob richtig oder falsch ist, hat die Informationen aus der jeweiligen Schule mitgebracht. Aus diesem Grund stören sie alle. So könntest du dich überhaupt nicht kultivieren. Wenn du den einen kultivierst, würdest du den anderen nicht zulassen. Wenn du den anderen kultivierst, würdest du dieser nicht zulassen. So stören sie sich gegenseitig. Jedenfalls ist es total durcheinander. Was machen wir denn mit solchen Sachen? Wärst du nicht zu unserem Kurs gekommen, würde sich wirklich niemand mehr um dein Problem kümmern. Warum würde sich niemand darum kümmern? Weil es mit einer sehr Anzahl von Schulen zu tun hat, seien sie orthodoxe oder heretische Schulen. Würde er es zulassen, dass du mit den Dingen aus einer anderen Schule etwas machen würdest? Aber bei uns werden wir das alles ändern. Denn wir haben ein klares Ziel vor Augen, nämlich den Kultivierungsweg auf hohen Ebenen zu vermitteln. Das bedeutet, Menschen zu erlösen. Es geht also über den Bereich der Sachen hinaus, die von anderen gemacht werden. Aus diesem Grund können wir den Körper, der alles Mögliche praktiziert hat, gründlich reinigen. Wir werden bei dir alles in Ordnung bringen. Alles Gute werden wir dich für beibehalten. Schlechtes werden wir dich wegwerfen, um zu garantieren, dass du dich auf hohe Ebene kultivieren kannst. Wenn ich jeden Tag Unterricht halte, während du die Übung lernst, sogar nachdem du wieder in deine Wohnung zurückgekehrt bist, innerhalb von 10 Tagen, befindest du dich immer in der Phase der Regulierung. Du befindest dich in der Phase der Regulierung. Nicht nur im Kurs, wo es sehr heftig vorkommt. Morgen werde ich noch darauf zu sprechen kommen. Bei unserem Falun Gong kann sich das Falun während der Drehung 9-mal vorwärts drehen und 9-mal rückwärts drehen. Die Drehung im Uhrzeigersinn zählt zur Vorwärtsdrehung. Die Drehung gegen den Uhrzeigersinn dreht zur Rückwärtsdrehung. Bei der Rückwärtsdrehung sendet es aus, bei der Drehung im Uhrzeigersinn nimmt es auf. Weil es ein Wesen mit Intelligenz ist, ist es auch an Zhen Shan Ren angeglichen. Aus diesem Grund wird es nicht grundlos die Dinge von anderen nehmen. Es wählt zielbewusst aus und sammelt. Es verfügt über eine sehr große Kraft. Auch wenn du absichtlich Qi mit den Händen schöpfst und in den Scheitel gehst, oder du in der Pfahlstellung nach dem Himmelszeichen stehst, oder den Gedanken auf das Elektrierfeld konzentrierst, du würdest nicht so große Kraft bekommen können. Deshalb, wenn es dich verändert und deinen Körper reinigt, geht es sehr schnell. Gleichzeitig wird es bei der Drehung Energien umwandeln und entwickeln. Ihr wisst, darin gibt es eine relativ komplizierte Struktur. Unser Falun ist in seiner äußeren Erscheinungsform noch relativ einfach. Denn ich habe gesagt, jeder Gegenstand hat seine materielle Existenzform in anderen Räumen. Es ist höchst kompliziert. Ob manche Menschen es als ein Universum bezeichnen oder was anderes, das Falun unter das Falun Gong läutert nach sowas Großem wie nach dem Kosmos. Daher gleicht das Falun einem Abbild des Universums. Später, wenn ich auf seine Struktur zu sprechen komme, werde ich das näher erklären, warum es so ist. Was ich vermittle, was ich gelernt habe, ist solches. Daher ist es sehr groß. Man kann sagen, in der Zeit dieser menschlichen Zivilisation ist noch nie so etwas Großes verbreitet worden. Es wurde auch noch nie gezeigt und überliefert. In vorgeschichtlicher Zeit hat es in der Menschenwelt hauptsächlich als hauptsächliches großes Fahr Menschen erlöst. In der darauffolgenden Zeit dann nicht mehr. Andererseits ist Falun Gong noch eine Doppelkultivierungsmethode, sowohl für den Geist als auch für den Körper. Die echte Doppelkultivierungsmethode für den Geist als auch den Körper ist jedoch etwas Besonderes. Wie allen bekannt ist, sind unter unseren Schülern des Falun Gong bei vielen älteren Leuten psychologische Veränderungen eingetreten. In schnelleren Fällen sind sie schon in den letzten Tagen der Kurse eingetreten. In weniger schnellen Fällen passiert dies auch innerhalb von 1 bis 2 Monaten. Dabei wird ihre Haut fein und zart, hat einen hellen Teint. Durch die helle Haut schimmert sogar eine Rötung durch. Die Haut fühlt sich glatt an der mit der vorherigen Haut nicht zu vergleichen. Außerdem, wegen der Doppelkultivierung von Körper und Geist, soll auch der Körper gereinigt werden. Man hat ein sehr leichtes Gefühl im Körper. Keine Krankheiten mehr, dies ist eine allgemeine Erscheinung. Es ist nicht so, dass man sich mit seltenen Fällen aus meiner Schule strahlt. Das ist nicht der Fall. Ich bin so ein Mensch. Wenn ich es nicht will, dann sage ich nichts dazu. Wenn ich etwas sage, muss es aber die Wahrheit sein. Deshalb, was ich sage, hört sich vielleicht für euch sehr hoch an. Beim Unterricht auf hoher Ebene muss es doch hoch sein. In Wirklichkeit, wenn ich 1% von dem, was ich habe, zur Sprache gebracht hätte, wäre es bereits eine Prahlerei. Ich habe euch überhaupt nichts enorm Mystisches gesagt, sondern nur die Prinzipien erklärt. Sozusagen. Außerdem werden die älteren Frauen sogar ihre Periode wiederbekommen. Bei manchen wird es etwas länger dauern. Dafür brauchst du dir aber keine Sorgen zu machen. Denn die physiologischen Grundlagen der Menschen sind jedenfalls unterschiedlich. Wieso wird man die Periode bekommen? Bei der Doppelkultivierung von Geist und Körper wirst du die Energie aus der Regelblutung gebrauchen, damit sie als eine Art Ergänzung zum Körper bei der Veränderung des Körpers mitwirkt. Dein Bönti, der eigene Körper, muss verändert werden. Weil wir von der Kultivierung des Körpers und von der Langlebigkeit sprechen. Zumindest wisst ihr, wenn es auf die Pflege des Lebens und den Weg zur Langlebigkeit ankommt, wird man sie gebrauchen. Aus diesem Grund müssen wir deinen Körper zurückschieben, sodass der Körper jünger wird. Dies wird geschehen. Außerdem achten wir auch nicht auf den Zeitpunkt, wann man die Übung praktiziert. In vielen Kultivierungsschulen achtet man darauf, wann die besten Zeitpunkte für die Übung sind. Ob es 23 bis 1 Uhr, 7 bis 9 Uhr. Wir achten nicht darauf. Warum achten wir nicht darauf? Natürlich ist das Praktizieren zwischen 23 und 1 Uhr etwas besser, weil es etwas ruhiger ist. Es wäre ein guter Zeitpunkt zum Praktizieren in einer solchen Umgebung, wenn es auf den Zeitpunkt ankommen würde. Aber wir achten nicht darauf. Warum achten wir nicht darauf? Wie allen bekannt ist, hat jemand vor kurzem einen Falun Gong im Liegen erfunden. Er behauptet, er habe es in der Zeitung veröffentlicht mit meinem Einverständnis. Ich wusste überhaupt nichts davon. Schließlich hat er sich in der Zeitung öffentlich entschuldigt. Es ist überhaupt der schlimmste Fall, um das Dafa zu sabotieren. Wozu machen wir Falun Gong im Liegen? Manche Leute fragen mich, wie kann ich denn Übung praktizieren, wenn ich schlafe? Das verläutert dich 24 Stunden lang. Der große Meridian außerhalb deines Körpers wird deine Meridiane im Körper zur Bewegung bringen. Ich werde dir diese Mechanismen einsetzen. Mit der Drehung des Falun im Körper werden sich alle Mechanismen innerhalb des Körpers mitbewegen. Sie werden dich den ganzen Tag, 24 Stunden unaufhörlich läutern. Wozu brauchst du noch was anderes? Das Fahr wird dich läutern. Das Läutern der Menschen durch das Fahr zählt als die größte Besonderheit des Falun Gong. Wir haben das verworfen, was man in anderen Kultivierungsmethoden sagt. Das Gong wächst nicht, wenn ich die Übung nicht praktiziere. Ich muss die Übung machen, damit das Gong wächst. Ich muss die Zeit des Praktizierens verlängern, damit das Gong wächst. Dies haben wir komplett verworfen. Dies ist am besten geeignet für das Praktizieren der heutigen Menschen, die arbeiten müssen. Du kannst ruhig zur Arbeit gehen, es macht nichts aus. Du kannst dich ruhig auf deine Arbeit konzentrieren. Um die Zeit des Praktizierens zu verlängern, meinten früher manche Leute, in Gedanken denke ich immer an das Praktizieren. Ich bin immer in einem hypnotischen Traumzustand, damit die Zeit des Praktizierens verlängert wird. Ich sage dir, das ist Betrug. Es gehört nur zur Qi-Praxis. Könntest du dich wie ein Kultivierender verhalten, wenn du wirklich in einem hypnotischen Traumzustand wärst? Als Kultivierende müssen wir uns überall wie gute Menschen verhalten. Auf der Arbeit müssen wir auch gute Menschen sein. Du würdest deine Arbeit nicht gut machen, wenn du geistesabwesend wärst. Könnte dein Gong wachsen, wenn du dich in einem hypnotischen Traumzustand befindest? Wenn du in der Einheit ein Arbeiter wärst und dich in einem hypnotischen Traumzustand befinden würdest, könnte deine Hand unter die Zahnräder gelangen. Was ist, wenn ein Arbeitsunfall vorkommt? Das würde dich in Gefahr bringen, nicht wahr? Du könntest herunterfallen, wenn du in großer Höhe in einem geistesabwesenden Zustand arbeitest. Es wird auch nicht gehen, wenn du geistesabwesend im Büro sitzen würdest. Wer würde denn die Unterlagen bearbeiten? dann wäre das auch kein Übungsplatz. Auch wenn du immer geisteswesen wärst, nicht wahr? Der Chef würde sich auch nicht darüber freuen, das heißt, es würde nicht funktionieren. Aber wir haben dieses Problem gelöst. Du brauchst beim Praktizieren auf nichts Besonderes zu achten. Ich habe gesagt, das echte Gong ist doch durch die innere Kultivierung entstanden. Wozu dient die Übungspraxis? Der Teil des Praktizierens, die Dinge, die wir praktizieren, dienen dazu, deinen Bönti zu verändern, deinen Gungnung zu verstärken, deine Shentung, Dinge der technischen Art, sowie die Entwicklung anderer Lebewesen zu verstärken. Dazu dient die Übungspraxis. Sicherlich sollst du auch möglichst viel üben, während der Übungszeit möglichst viel üben. Du brauchst nicht den ganzen Tag 24 Stunden lang immer an die Übung zu denken. Wozu braucht man so viel körperliche Übung? Die Übungsbewegungen sind sehr einfach. Makroskopisch gesehen steuern sie aber das Läutern von sehr vielen Dingen. Der große Weg ist am schlichtesten und am einfachsten. Das Komplizierteste ist nicht unbedingt gut. Denn bei uns wird einfach automatisch geläutert. Viele Dinge sind schon so weit entwickelt, dass sie automatisch funktionieren. Dadurch werden deine Bemühungen um diese Technik gespart. Außerdem wird bei unseren Übungen nicht auf den Zeitpunkt des Praktizierens geachtet. In den 24 Stunden, egal zu welcher Zeit, wenn du nicht zwischen 23 und 1 Uhr übst, wirst du doch zwischen 23 und 1 Uhr durch das Gong geläutert, durch das Fa geläutert. Wenn du nicht zwischen 7 und 9 Uhr übst, wirst du doch durch das Fa, durch das Gong geläutert. Manche von uns haben ausnahmsweise einen Monat lang keine Übung praktiziert, weil sie sehr viel auf der Arbeit zu tun hatten. Trotzdem ist das Gong gewachsen. Er konnte zu jeder Zeit Anforderungen nach dem Maßstab eines Kultivierenden an sich stellen. So hat sich seine Xinqing erhöht. Das Falun hat sich auch überhaupt nicht langsamer gedreht. Jedenfalls ist sein Gong trotzdem gewachsen. Das heißt, wenn du Anforderungen nach dem Maßstab eines Kultivierenden an dich stellen kannst, wird es nichts ausmachen, auch wenn der Teil der körperlichen Veränderung langsamer geworden ist. Sobald du Zeit hast, praktizierst du etwas mehr. Damit wird es aufgeholt. So ist es wieder in Ordnung. Außerdem legen wir auch keinen Wert auf die Himmelsrichtung. Wir praktizieren nach dem kosmischen Prinzip. Beim Praktizieren stellen wir an uns die Anforderungen nach der kosmischen Eigenschaft von Chen Shan Zhen nach dem höchsten Maßstab. Damit unser Praktizieren angeleitet. Wir praktizieren nach dem Evolutionsprinzip des Universums. Unser Praktizieren wird angeleitet durch die Eigenschaft des Universums. Daher praktizieren wir etwas Großes, etwas sehr Großes. Überlegt euch mal, wenn wir nach dem Evolutionsprinzip des Universums praktizieren, wo sind dann Osten, Süden, Westen und Norden des Universums? Aus diesem Grund achten wir nicht auf die Himmelsrichtung. Das Universum bewegt sich. Alle Sternsysteme bewegen sich. Die Galaxie dreht sich. Die neuen Planeten kreisen um die Erde. Die Galaxie und auch unsere Erde rotieren noch um die Eigenachse. Dadurch ist total unklar, wo sind eigentlich Osten, Süden, Westen und Norden? Wo sind sie? Sie sind überhaupt nicht zu finden. Deshalb, die Einteilung nach Osten, Süden, Westen und Norden ist eigentlich aus der Perspektive der Menschen aus der Erde gemacht worden. Deshalb achten wir nicht auf solches. Weil wir etwas so Großes praktizieren. Wir achten nicht auf die Himmelsrichtung, wir achten nicht auf Zeitpunkte. Gleichzeitig kann das Falun noch eine beschützende Wirkung ausüben. Es beschützt dich, damit du nicht gestört wirst durch die Menschen, die eine sehr niedrige Xinqing haben. Früher sind sicherlich solche Fälle passiert. Manche Menschen meinten, was ist denn ein Falun Gong? Ich möchte mal probieren, dein Falun zu nehmen. Er versuchte mit seinem Gong das Falun wegzunehmen. Wenn es Qi wäre, könnte es überhaupt nichts antun. Denn du bist demjenigen, der noch für das Qi übt, um eine große Stufe im Voraus. Das Qi ist gar nichts. Wie könnte es etwas gegen das Gong tun? Auch wenn man schon über Gong verfügt, wird die zerstreute Energie auch nicht funktionieren. Denn die zerstreute Energie ist nur eine energetische Existenz. Nur mit Gongnang, mit verstärktem Gongnang und Shentung, könnte man was dagegen tun. Allerdings, dein Falun ist bei mir verwurzelt. Ich bin mit dem Universum verwurzelt. Wenn du es nicht glaubst, kannst du es ihn mal versuchen lassen, es mal anzutasten. Bei mir hier. Es hört sich sehr mystisch an, darauf werde ich morgen noch näher zu sprechen kommen. Das Prinzip muss ich dir aber vorerst erklären. Nachdem viele ihr Gong ausgesendet haben, sobald das Gong ausgesendet war, ist es vom Falun eingesaugt und zerkleinert worden, bis es schließlich zu dem ursprünglichen Qi wurde. Es wurde zum ursprünglichen Qi geschmolzen und war gar nichts mehr. Das Gongnang und manches im menschlichen Körper hat man nur einmal in seinem Leben. Wenn es weg ist, ist es weg. Aber er kann uns doch nicht beschuldigen. Er hat es selbst verloren, weil er aufgrund seines schlechten Xinqing eine Übeltat machte. Wenn er es nachher bei dir zurückverlangt, weißt du auch nicht, was los ist. Du kannst ihm auch nichts zurückgeben. Weg. Es ist zum ursprünglichen Qi gewandelt worden. Es ist nichts mehr. Aber es gibt manche Leute, die denken, das Falun vom Meister kann mich doch beschützen. Unter manchen Schülern wurde verbreitet, man hat in gefährlichen Situationen gesehen, dass das sich drehende Falun das Ding abgehalten hat. Manche Leute, hier in Guangzhou hat es wohl auch schon mal so einen Menschen gegeben, der mein Buch in der Hand gehalten hat und sagte, oh, der Meister beschützt mich, wenn ich auf die Straße gehe, ich fürchte mich nicht, von Autos angefahren zu werden. Dann könnte er vielleicht schon tödlich angefahren werden. Warum kann das so sein? Überlegt euch. War das ein Kultivierender? Das war Sabotage, das war. Das entspricht nicht dem Maßstab eines Kultivierenden. Es entspricht nicht dem Maßstab der Xinqing. War das nicht Sabotage? Das war... Der Ausgangspunkt war nicht richtig, seine Xinjiang war nicht richtig. Wie können wir sowas machen? Als ein Kultivierender musst du von selbst dem Maßstab und der Xinjiang entsprechend Anforderungen an dich stellen, um dich gut zu verhalten. War das nicht eine Störung und Sabotage? Außerdem noch... Heute, denke ich, erklären wir bis hierher, aus zeitlichen Gründen. Ich erklärte schon 1 Stunde und 40 Minuten. Morgen darf keiner zu spät kommen. Wenn du zu spät kommst, würdest du die anderen stören. So viel heute dazu.